Fanfaren. Zum 595. Mal begrüßt euch der Sneakpot. Wir sind mitten in der Arena und besprechen heute für euch Spartacus und Spartacus. Mit mir hier am anderen Ende der Leitung Spartacus, Christoph Pan.
Guten Morgen oder Abend. Oder Salve, sagt man, glaube ich.
Salve to Cor.
Genau. Das weißt du natürlich sehr gut, denn du bist mein treuer Gefährte Krixus, Stefan Giesbert.
Salvete. Wenn ich Ave sagen muss.
Ich habe keine Ahnung.
Das ist, ich glaube, Ave ist formaler.
Ja, aber da wir alle Sklaven sind, glaube ich.
Ah, wir hätten den halt doch im Original gucken können, so auf Latein. Dann wäre es wenigstens was Richtiges gewesen. Ja, heute zu, im Moment zweit, vielleicht sind wir nachher noch zu dritt. Und wir haben auf deinen ausdrücklichen Wunsch, nein, Vorschlag, wie auch immer, heute ein Double Feature sozusagen von Spartacus und Spartacus. Du hast zum einen den 1969 oder sowas?
60, 1960.
Den Film von Kubrick. Kubrick, ja?
Genau.
Ja, geschaut. Da müssen wir uns gleich darüber unterhalten, wie der so aussieht. Ich habe auch Ausschnitte geguckt, weil ich irgendwie, ich hatte einfach nicht 3 Stunden Zeit und, nee, Zeit hätte ich. Ich hatte nicht 3 Stunden Lust. Ich sag's ganz ehrlich, wie es ist. Und zum anderen hast du die Serie Spartacus geschaut, die im Moment auf Netflix und eigentlich überall läuft. Da hatte ich mal von der ersten Staffel einiges geschaut. Also irgendwie die ersten 5 Folgen oder so. Aber dann hat es mich wieder verlassen und ja, wie so oft habe ich dann vergessen, dorthin zurückzukehren. Das fand ich nicht so schlimm. Und du hast jetzt die komplette Serie, 4 Staffeln, richtig?
Ja.
Die irgendwie nicht richtig in einem Kanon sind. Das haben wir gestern kurz besprochen. Hin und her besprochen.
Ja,
die
sind halt im Kanon schon, aber nicht chronologisch.
Ja. Gut, also Spartacus.
Worum ging's?
Worum ging's?
Also.
Sklavenaufstand. Arena.
Sklavenaufstand. Genau. Spartacus ist ja so eine alte römische Legende. Wie viel da wirklich dran ist in der Form. Also es gab wohl diesen Gladiatorenaufstand, Sklavenaufstand. So zur Zeit von dem jungen Julius Caesar, könnte man sagen.
Oh,
und
ja. Wie wahrscheinlich jeder.
Und die Serie von 2010 bis 14, soweit ich weiß jetzt nicht sicher, aber so ungefähr, bringt so, dass die Geschichte von Gefangenschaft oder kurz vor der Gefangenschaft, also Gefangennahme des Spartacus, dann Sklaven oder Gladiatorenausbildung und Lebenszeit und dann Ausbruch und dann Scharmützel mit der römischen Streitmacht und dann schließlich bis zum Tod von Spartacus. Also so die ganze Geschichte.
Mhm.
Und der Film von 1960 erzählt das deutlich schneller, was er ja muss, weil er nur 4 Stunden Zeit hat. Wie ich finde, dann auch an Stellen.
Hm? 3 sogar nur.
Ach, stimmt nur 3 Stunden, ja.
Nur, also das, was ich gesehen habe. Ja, Entschuldigung.
Ja, ich finde, er legt auf manches viel zu wenig Fokus. Auf anderes langatmiges dann zu viel, aber egal. Das ist eigentlich die Geschichte. Also Gladiatorenausbildung, Ausbruch und Tod. Und noch ein bisschen Krieg, also so Bürgerkrieg. Ja. Das ist es so ziemlich.
Hm.
Und die Darstellung ist ziemlich unterschiedlich bei der Serie und bei dem Film.
Okay. Ja, du hattest ja als erstes schon das Tempo angesprochen. Natürlich ist es so, dass ein Film von 1960 anders aussieht, anderen Look hat, modisch vielleicht auch das eine oder andere anders ist als eine Serie von 2012.
Ganz klar. Ja, allerdings, ich hatte im Hinterkopf immer vom Winde verweht, was ja auch so ein Epos ist im Endeffekt. Mhm. aber viel älter.
Der ist nochmal genau 20 Jahre der früher oder so,
ja. Genau, ja, das, also, ich meine auch. Und da ist mir halt aufgefallen, also man kann von dem Film halten, was man will. Natürlich ist der rassistisch und so, das haben wir alles schon besprochen. Und der ist auch schmalzig und so. Aber der sieht immer noch richtig gut aus und der bringt Atmosphäre. Und genau das schafft Spartacus von Stanley Kubrick, ich konnte es kaum glauben, überhaupt nicht. Also der sieht richtig scheiße aus. Billig und albern, also die Figuren sind auch total albern. Der Batiatus zum Beispiel, der die Gladiatorenschule besitzt, in der Spartacus ausgebildet wird, der ist halt überhaupt nicht irgendwie ein Bösewicht oder ein Machtmensch oder irgendwas, sondern das ist einfach so ein fetter, alberner Typ, ja, also total lächerlich. Ich weiß auch nicht, was das soll. Und auch insgesamt, also die Bedrohungen sind so, ja, eher albern. So, ja, mhm. Es wird halt so runtererzählt, aber eigentlich, es kommt überhaupt keine, also man kann überhaupt nicht mitfiebern. Ich weiß nicht, ob man das 1960 konnte. Aber also ich find's furchtbar. Und gerade wenn ich es mit anderen alten Filmen vergleiche, wie gesagt, vom Winde verweht. Also.
Ja. Ist halt schon irgendwie, ja, also man sagt ja auch, oder viele sagen, dass gerade Kubrick einer von den ganz großen Regisseuren ist und wenn er es dann hier gar nicht schafft, einen irgendwie zu packen. Also, wie gesagt, ich habe es angefangen zu schauen, ich dachte mir, ja, guck's mal, du hattest uns ja so schön gesagt, schau mal, schaut einfach von beiden eine beliebige Stunde, also quasi eine Folge Spartacus und irgendeine Stunde aus dem Film. Und
obwohl eine halbe reicht eigentlich.
Ja, ich habe es ja kaum eine halbe geschafft. Ich habe dann irgendwie so quer reingeskippt. Und ja, es war dann doch. Ich fand es so anstrengend. Also was mich. Ah, ganz kurz. Wir können den Robert jetzt, glaube ich, begrüßen.
Robert. Ja, hallo. Ah. Ich bin da.
Ah, salve.
Was mich am Anfang extrem gestört hat, war das Color Grading. Also die sehen halt alle aus. Als seien sie, ja, weiß ich nicht, zu lange in der Sonne gesessen, aber auch die Bäume sind zu grün, wobei das auch diese ganzen Räume und also die ganzen oder viele von diesen vermeintlichen On-Location-Sachen, gerade wenn es irgendwie im Wald oder sowas spielt, sah für mich immer nach Studio aus und zwar.
Ja, genau, so nach Kulisse, ganz fies.
So schlecht ausgeleuchtet.
Ja, und dann hatten die zusätzlich dazu noch Ausstattung, die es halt komplett ad absurdum geführt hat. Also die hatten halt, also diese Schwerter, ja, die sehen halt dem Gladius nicht mal ansatzweise ähnlich. Und man wusste auch schon 1960, wie ein Gladius ausgesehen hat, ja. Also das ist einfach nicht nötig, dass man solche so schlechte Faschingsschwerter da als Gladiatoren stellt. Das ist einfach, soll das? Also verstehe ich halt nicht.
Okay. Das ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Ich irgendwie mit Waffen kenne ich mich zu wenig aus und interessiert mich auch irgendwie nicht. Da scheitere ich immer irgendwie irgendwas zu erkennen. Aber die waren auch falsch, oder was?
Ja, völlig. Also, die sehen ja auch aus wie Plastik. Ist ja auch Plastik wahrscheinlich.
Ja, also verletzen
die sich. Die hatten die völlig falsche Form. Also die waren halt, ja, auch ein Kurzschwert, okay. Obwohl es waren zum Teil fast Dolche. Die hatten nichts römisch, nichts. Also es war total lächerlich. Die hatten eher was Klingonisches als was Römisches.
Tatsächlich gab es aber auch noch nicht so viel Klingonen, oder?
Nee, eben. Ah. Erstaunlich.
Das dauerte noch 4 Jahre oder so.
Nicht 300?
Auch die sahen scheiße aus.
Ja, okay. Ihr verwirrt mich so ein bisschen, weil mein Vater liebt diesen Film, aber ich habe ihn leider jetzt
ich selber nicht. Ich verstehe es nicht. Es ist mir unbegreiflich. Ich habe mich auch daran erinnert, dass du es gesagt hast.
Ja, der ist aber, damit ist mein Vater ja aber auch nicht alleine. Ich meine, der hat auf der IMDb 7,9 von 10, was eine unfassbar gute Bewertung ist.
Ja, ich verstehe das nicht, ganz ehrlich.
Und weil der ist so Besetzungsliste, mies die so Besetzungsliste ist ja nun auch ein Who is Who von Stars aus dieser Zeit, ne? Also.
Ja, ja.
Also, und beim Regisseur angefangen mit Kubrick. Also ich, wie gesagt, ja, genau. Ich kann da jetzt keine persönliche Dings, es wundert mich nur gerade ein bisschen, wie.
Also, er sieht unglaublich mies aus. Und es
ist halt die Frage.
Keine Atmo.
ist halt die Frage, wie du mit dem Film sozialisierst wirst. Also dein Vater ist ja,
kann sein, ja,
zwei, drei Jahre älter als wir vermutlich.
Ja.
Und hat ihn vielleicht dann sogar in einem jüngeren Alter gesehen.
Ja, mit ziemlicher Sicherheit, ja.
Ja, eventuell sogar in einer besonderen Situation, weil es ja irgendwie ein Westfilm war. Kann natürlich sein, dass der dann für ihn eine besondere Bedeutung hat. Und
auch diese,
ich kann mich nur erinnern, dass er den auch immer wieder geguckt hat, nicht da als Kind manchmal vorbeigelaufen bin und dann immer Kirk Douglas erkannt hat, wie er da oben ohne irgendwo im Dreck steht.
Ja, auch diese am Anfang gleich diese Verortung in unserer Gegenwart oder in der Gegenwart von 1960. Da wird Spartacus praktisch vorgestellt und er ist noch Minenarbeiter damals, Minensklave. Und da wird er dann so heroisiert als so die Figur, die zum Symbol der Freiheit werden sollte für Generation blablabla. Also es ist so halb sozialistisch auch dann so, also total strange. Und hier denke ich so, wusstet oder war euch das nicht klar 1960, dass solche Aussagen total schlecht altern würden?
Also naja, geschrieben ist der Film von Trumbo, ne? Und der war ja dieser Hetzjagd von Nixon ausgesetzt, wo sie alle, war das Nixon? Oder war das der Typ davor?
Nee, Truman meinst
du. McCarthy war das.
McCarthy, genau.
Ja. Der da versucht hat, alle Kommis aus dem Land zu schmeißen. Und dann, was für Trumbo ja am Ende, wir hatten den Film über Trumbo auch mal hier im Sneakpot besprochen.
Ah, okay, das erklärt natürlich solche sozialistischen
Der hat ja dann auch Dings. Berufsverbot und so gehabt. Und insofern vielleicht musste der da auch aussagen. Da bin ich jetzt out of depth, aber
ja, weißt du, aber mehr als ihr immerhin. Das ist ein Grund für diese Aussage, für diese komisch deplatzierte Aussage am Anfang. Ja, okay.
Das ist jetzt nur eine Vermutung, ohne dass ich jetzt irgendwie nennenswerte filmwissenschaftlichen Background da an der Stelle beitragen könnte.
Wir haben einen Höhepunkt für uns, ist eine Szene mit einem, Hintergrund, Spartacus hat in Gefangenschaft so einen Love Interest, wird in der Geschichte ganz wenig erzählt, also ist eine Sklavin, die ihm praktisch so für Sex geschenkt wird, als Belohnung mal, und er hat aber keinen Sex mit ihr, also er verschont sie im Endeffekt. Und viel mehr passiert da nicht. Und dann treffen sie sich irgendwann nach der Befreiung oder nach dem Ausbruch wieder. Und das ist für mich eine Schlüsselszene, wo ich, also da konnte ich schon eigentlich nicht mehr.
Und da waren es noch 2 Stunden.
Genau. Wir haben das mal für euch reingeschnitten hier.
Ich glaube, ich würde dich nie wiedersehen.
Alles, was jetzt ist, ist völlig anders. Das letzte Mal habe ich dich beobachtet, als du in der Arena warst.
Ich glaubte, dass du in Rom wärst. Erzähl mir, wie du entkommen bist.
Wie ich, ich bin aus dem Wagen hinausgesprungen und Batiatus war so schwer für mich. Ich sprang aus dem Wagen hinaus und Batiatus war zu fett. Er konnte mich nicht einfangen. Er konnte mich nicht mehr einfangen.
Hast du schon daran gedacht, dass kein Mensch dich je wieder verkaufen kann?
Und kein Mensch kann dich verkaufen.
Kein Mensch kann dich verschenken.
Kein Mensch kann dich verschenken.
Kein Mensch darf sagen, dass du ihm gehörst.
Ja, und kein Mensch kann von dir sagen, dass du ihm gehörst. Oh, ich liebe dich, Spartacus. Ich liebe dich. Ich liebe dich, Spartacus. Ich liebe dich so sehr.
Ich wage kaum zu glauben, was du sagst.
Verbiete mir, dich jemals zu verlassen.
Ich verbiete es dir, Varinia. Ich verbiete es dir. Ich verbiete es dir. Ich verbiete es dir.
Ich kotz gleich.
Du hast so schön gespielt.
Ja, daran lag das jetzt nicht.
Also diese Szene, die birgt so viel Scheiße. Es ist wirklich unglaublich. Angefangen damit, dass sie nicht mal geschafft haben, den Namen Batiatus richtig auszusprechen. Das ist unfassbar. Und dann halt diese ja aus dem Nichts komplette schwülstige Unsinn, der hat keine Vorgeschichte. Da gibt es keine Vorgeschichte dazu. Und dann dieser letzte Satz ist ja der schlägt dem Fass ja den Boden aus. Es geht in diesem ganzen Film darum, dass sich Menschen, die in Unfreiheit sind, befreien. Und was sagt sie als gerade befreite Frau? Verbiete mir, dich jemals zu verlassen. Ja, also so bescheuert.
Fächerlich.
Auch da wieder frage ich mich, hat man das 1960 nicht gesehen, dass das ganz schlecht altern würde? Wahrscheinlich nicht.
Vielleicht war es wirklich nur kitschig und romantisch gemeint.
Ja, aber es ist nicht kitschig. Also, oder ja, es ist natürlich auch kitschig, aber
kitschig.
Es ist halt einfach, also es ist halt so schlimm, nicht selbstbestimmt.
Ja.
Tja. Muss man wohl dabei gewesen sein, wa?
Furchtbar. Ja. Wirklich furchtbar. Ja, lass uns mal zu einer besseren Spartakus-Verfilmung kommen.
Meine Frau, die Spartaner und ich.
Oh Gott, die habe ich auch mal gesehen. Oh Gott. Aber das war ja nicht Spartakus, das waren ja die Spartaner.
Naja, das klingt so
viel früher.
Ich werf das mal so dazwischen. Er hat übrigens 2, irgendwas auf IMDb. Das ist die komplett andere Ende der Skala.
Also ich kann nicht behaupten, also der hat mir nicht gefallen, obwohl Carmen Electra hat mir gefallen. Aber ich kann nicht sagen, dass mich der schlechter unterhalten hat als Spartacus mit Kirk Douglas, ganz ehrlich. Aber wir sind nicht dafür da, den jetzt mit den Spartaner, mit dem der Spartaner-Komödie zu vergleichen, sondern mit der Serie Spartacus, der extrem amerikanischen Serie von 2010 bis 14. Was habt ihr von der gesehen?
Ich habe, ich würde mal sagen, von der ersten, die ersten 5 Folgen gesehen.
Okay.
Wo es ja irgendwie
ganz guten Eindruck
entweder schon. Muskelbepackte Männer, die miteinander kämpfen, oder muskelbepackte Männer, die heiße Frauen poppen.
Genau.
Viel mehr, also viel mehr kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, da war auch nicht viel mehr Story gefühlt. Und dann habe ich auf deine Empfehlung hin noch aus der vorletzten Folge ein Stückchen von so einer Kampfchoreografie jetzt aktuell heute geschaut.
Aha.
Du hattest gesagt, da kriegt man wieder ganz guten Überblick über die Kampfchoreografie und wie das aussieht. Also der Look ist halt einfach, ja, natürlich, Color Grading und so weiter, sieht besser aus. Das Blut fand ich irgendwie zu
comichaft?
Ja, genau.
Ich glaube, das ist aber so gemeint.
Es hat mich immer an 300 erinnert irgendwie.
Ja, ich glaube, genau daran ist es auch angelehnt. Oder ist ganz sicher daran angelehnt. Das ist ja nur ein paar Jahre später entstanden. Und ist in dieser Szene, die du gesehen hast, ist es gar nicht so stark, aber in anderen ist es zum Teil also ganz offensichtlich eben viel zu viel Blut und eben auch so Blut, was dann so ins Schwarze oder ins Comichafte, so Scherenschnittmäßige übergleitet. Also es soll so comichaft sein. Also die Gewalt ist ja, also ich habe so eine Gewalt als außerhalb von irgendwelchen Splatterfilmen noch nicht gesehen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob innerhalb von Splatterfilmen, weil es ist wirklich krass derbe Gewalt zum Teil.
Ja.
Die aber eben in einer seltsamen Ästhetik dargestellt wird, dass man sie, also ich konnte sie gut ertragen und man genießt sie sogar in gewisser Weise. Also ich glaube, letzte Woche gesagt, ich habe jetzt andere Schlamm- und Lederfilme, Serien angefangen zu schauen und ich vermisse da zum Teil schon etwas die explizite Gewaltdarstellung, weil, also das ist schon gut gemacht. Es ist einerseits natürlich durch Maskenbildnerei und Tricktechnik gut gemacht. Aber es ist eben, ja, es spart halt wenig aus. Also ich kann's nicht ganz beschreiben, aber es packt mich irgendwie.
Mhm. Ja, also auf mich hat's insbesondere irgendwie sehr ehrlich gewirkt. Also das, was man eben auch aus Quellen oder so gehört hat, dass es ja eben auch darum ging, besonders blutig und besonders, also ein Gladiatorenkampf, der mit 2 Schlägen vorbei war.
Ja, ist ja langweilig.
Das wollte keiner sehen.
Mike Tyson-Kämpfe wollte keiner sehen, ne.
Ja, genau. Ist ja heute im Boxen auch so irgendwie. Wenn er in der ersten Runde umhaut, das finden die Leute nicht so toll. Aber irgendwie in der 12. Runde dann doch noch ein K.O., das ist eigentlich hast genug für dein Geld gekriegt. Und da ist es halt ähnlich, wenn du zwischendurch mal einen Armer packst und dann doch noch gewinnst oder so. Ja, das möchtest du halt sehen. Aber vermutlich wird da auch ein bisschen Blut unterwegs sein.
Ja, also einerseits, ja, gebe ich dir recht. Man spürt, dass es auch weh tut und dass es halt auch ein Spektakel ist und Spektakel war, denn genau das war es ja, es war ja nichts anderes. Also die Gladiatorenkämpfe, ich rede von den Kämpfen, ich rede jetzt nicht von dem Ausbruch in den Bürgerkrieg. Mhm. Aber die eigentliche Ausbildung, wozu die ausgebildet wurden, das war einfach, ja, das Blutspektakel. Und was ich lustig finde in der Serie, ist, dass sie in der Dramaturgie der Kämpfe so eine Wrestling, amerikanische Wrestling-Dramaturgie mit einfließen lassen, was ja irgendwie folgerichtig ist als Produkt dieser Zeit, dass wir eben praktisch jetzt diese Zeit von Gladiatorenkämpfen, obwohl eigentlich Wrestling ja eigentlich nicht Gladiatorenkämpfe, eigentlich wenn man es vergleichen würde, würde man eher sagen, dass diese Käfigkämpfe, dass das eher Gladiatorenkämpfe, aber egal, ja, also diese Dramaturgie, die man kennt, so zum Teil Tag-Teams sogar, also 2 gegen 2 oder 2 gegen 5 oder sowas, dann dieses scheinbar unterlegen sein und dann doch noch irgendwie durch einen tollen Move das Ganze noch rumreißen, ne?
Ja.
Das ist ja, das kennt man aus dem Wrestling. Ne?
Gab es am Anfang nicht auch Tierkämpfe?
Ja, klar.
Also auch in der Serie.
In dieser Serie? In der Serie, ja.
Ich meine mich zu erinnern, in den ersten Folgen so.
Ja.
Und diese Tiere waren so komisch animiert. Kann das sein?
Das waren keine Tierkämpfe, das war, glaube ich, da ging es nur um die Hinrichtung. Also das sollten, glaube ich, war es nicht sogar so, dass Spartacus hingerichtet werden sollte mit Tieren oder so? Ich bin mir nicht mehr sicher. Irgendwas war da. Das weiß ich auch nicht mehr. Die erste Staffel ist bei mir jetzt schon ein bisschen her. Das weiß ich nicht mehr, wie die Tiere animiert. Also zum Teil hat er schon auch Animationsschwächen, keine Frage. Es ist eine Serie, also das Budget ist halt eine Fernsehserie. Und ich finde, dafür sieht er ziemlich gut aus. Zum Teil macht er das eben damit, dass er absichtlich künstlich wirkt. Er wirkt auch ja manchmal ein bisschen nach, oder nicht nur ein bisschen, sondern wirkt ziemlich nach Studio. Aber ich finde, in einer Weise, wo es irgendwie atmosphärisch und angenehm ist, also zum Beispiel diese in Rangans, also das ist die 3. Staffel, das ist praktisch direkt nach dem Ausbruch, sind so Waldszenen, wo die durch den Wald flüchten. Der Wald wirkt komplett künstlich. Aber ich finde es nicht schlimm. Also da finde ich es nicht schlimm. Vielleicht, weil ich eben ein Kind dieser Zeit und dieser Ästhetik bin. Und in wie vielen Jahren? 60 Jahren finde ich das dann, oder würde das dann jemand aus dieser Zeit auch ganz schrecklich finden, so wie wir Spartacus mit Kirk Douglas fürchterlich aussehend finden.
Ja,
kann sein. Natürlich
sein.
Kann gut sein. Ja, aber also ich finde das. Für uns wirkt das, also ist da die wie nennt man das, Immersion ziemlich gut. Ja, dann die Sexszenen sind natürlich legendär. Also ist ja ein Softporno in weiten Teilen. Also kann man ja nicht anders sagen. Eine Freundin von uns beiden hat mir erzählt, dass sie Spartacus geschaut hat und immer bei den Gewaltszenen spult sie weiter. Und weil das ihr zu brutal ist. Und da habe ich gesagt, dann ist es ja nur noch ein Softporno. Und da hat sie gemeint, ja, ist doch okay.
Wer war? Das musst du mir nachher erzählen, wer das war.
Ja, ihr Mann ist ein Hörer von uns. Ein Treuer. Aber auch da muss ich sagen, ja, ist aber auch ein guter Softporno. Also kann man wirklich nichts gegen sagen, weil, wie du schon ganz richtig gesagt hast, sind einfach sehr schöne Körper, sehr gut in Szene gesetzt.
Ja, es sieht halt toll aus.
Es sieht super aus, ja, kann man nicht sagen. Und zum Thema Sex, was ja dem alten Film schon mehr so ein bisschen unterstellt wurde, so Thema Homosexualität, ne? Da wurde ja immer gesagt, der würde unterschwellig, würde da Homosexualität, also ich muss sagen, das ist so unterschwellig, ich hab's nicht so richtig
gar nicht gemerkt.
Ja, klar, so ein bisschen buddymäßig, ja, okay, von mir aus, aber also da ist einiges ganz schön schwul, was heutzutage gedreht wird, was nicht so gemeint ist, verglichen damit. Also, aber ich muss sagen, in dieser Serie fand ich wohltuend, wie nebeneinander und gleichberechtigt da eben auch Homosexualität, wie das ja wahrscheinlich im alten Rom auch war. Da bin ich nicht ganz firm, aber ich glaube, es war so. Also in Griechenland war es ja so. In Rom weiß ich es nicht genau, inwieweit es so akzeptiert war. Aber also da ist es halt komplett akzeptiert. Es sind halt manche Männer, die halt mit Männern, also auch Gladiatoren untereinander.
Mhm.
Und auch unter dem Adel und so. Also ja, ist okay. Und wird dann auch gezeigt. Und nee, fand ich gut. Also fand ich sehr enttabuisierend und so. Ja, die haben halt auch Sex und die, genau, die gibt's halt auch und die sind aber trotzdem harte Gladiatoren, krass auf die Fresse, ja, die sind nicht tuntig oder so, ja, entsprechen nicht irgendeinem schwulen Klischee,
ja.
Sondern die sind auch einfach nur, deren Job ist es für Blut und Ehre, wie auch immer, sich da abschlachten zu lassen oder andere abzuschlachten und sie lieben halt Männer, ja, so what?
Ja.
Fand ich gut, also die Darstellung fand ich, ist glücklich gemacht gewesen.
Ja.
Ja.
Da kann ich mich jetzt auch, wo du es erzählst, auch erinnern, dass eben mir das aufgefallen ist, dass eben so normal, so nicht, oh, wir erzählen euch jetzt von einem schwulen Gladiator, sondern ja, so ist es hier.
Völlig nebensächlich, genau. So. Ja. Ja, dann was ein bisschen
entspannt.
Ja. Wo ich mich frage, wie gut das altern wird, ist die Sprache, weil die halt sehr modern ist zum Teil. Also sie sprechen schon so ein bisschen, wie soll man das nennen, historisierend oder so, dass man so das Gefühl hat, es könnte Rom sein, aber dann sprechen sie halt auch vom Ficken und was der Teufel war's, ja. Und steck in den Arsch und bla bla bla, ja, also keine Ahnung. Also schon so brutale Fäkal oder wie nennt man das? Sexsprache oder so. Weiß nicht, die irgendwie so sehr amerikanisch und so, ich spreche mal Hurensohn und sowas, also so, und ich denke so, ja, okay, kann man machen, um jetzt zu zeigen, wie, keine Ahnung, welchen Vulgaritätsgrad das haben soll, aber mir war es dann zum Teil ein bisschen amerikanisch, also ja.
Okay.
Genauso wie auch das Aussehen, also ja, Hauptdarsteller ist auch so ein Thema. Der Hauptdarsteller ist ja nach der ersten Serie gestorben.
Mhm.
Deswegen haben die ja dann erstmal ein Prequel gedreht, was auch, finde ich, ziemlich gut ist, ziemlich gelungen, was eben in der Zeit, also spielt auch in dieser Schule von dem Batiatus, aber eben bevor Spartacus dahin gekommen ist. Was auch cool, die Charaktere, die in der ersten Staffel noch so ein bisschen flach waren, also Krixus zum Beispiel, der sein Widersacher und später eben ja so auch so rechte Hand, muss man sagen, der ist in der ersten Staffel noch so ein bisschen flach. Das ist halt so der erste Kämpfer, bis Spartacus kam und ja, bleibt aber irgendwie so ein knurrig und flach. Und in diesem Prequel wird dessen Geschichte bisschen deutlicher, dass der, also ich muss sagen, es war eigentlich meine Lieblingsgestalt, mit meine Lieblingsgestalt durch die ganze Serie, weil der kriegt da einfach noch ein bisschen Charakter und auch noch ein anderer erster Kämpfer, der, ja, sehr charmant und sehr, also wirklich ein toller Typ, Gannicus, wird da erzählt, der dann später auch noch weiter auftaucht und der dann eben diese drei zu einem sehr runden Team macht. Also ja, und dann hat eben in der dritten Staffel spielt nach dem Ausbruch und da brauchten die neuen Spartacus-Darsteller. Und ja, da haben sie halt einen genommen, den ich finde ein bisschen unglücklich gewählt war, weil er zu amerikanisch aussieht. Also er sieht halt aus wie so ein amerikanischer Sunny Boy Bodybuilder.
Okay. Und also fehlt nur noch, dass er irgendwie seine Beach-Badehose anhat und irgendwie ins Meer rennt und surft oder
ja, Leute so ein rauszieht. Bisschen, genau. Ja, der okay. Wirkt halt nicht wie ein, also es soll ja ein Thraker sein eigentlich, gell? Obwohl man da auch geteilt, also da gibt's unterschiedliche Meinungen, ob der wirklich aus Thrakien kam, der Spartacus. Denn es gab auch eine Gladiatoren Klasse, die Thraker genannt wurde. Also es kann auch sein, dass der einfach dieser Gladiatorenklasse angehört hat. Aber sei es drum, der sah sicher nicht amerikanisch aus, gell? Und sicher, die Gallier sehen da auch nicht immer total gallisch aus, aber Aber der sieht halt aus wie ein Amerikaner, ja. Und das ist, weiß nicht, hätten wir irgendwie besser machen können. Ja, fand ich etwas unglücklich.
Okay.
Aber sonst muss ich sagen, die Darsteller sind echt cool und gut gewählt und die Frauen sind wunderschön.
Ja, das ist mir auch bei dieser Schlussszene in dem, oder Szene relativ zum Ende hin, in diesem Stadion aufgefallen oder Berghang.
An dieser Klippe, gell?
Ja. Dass immer wenn sie ins Publikum gefilmt haben, waren da halt auch nur schöne Menschen.
Ja, ist eigentlich total albern, gell?
Also aber es war ja, ist so. Nicht irgendwie so, weiß ich nicht, halt normale Leute, sondern das waren halt alles irgendwie trainierte oder besonders schöne oder besonders irgendwie aufregende Menschen, alle. Das war irgendwie sehr seltsam, also fand ich
ja, gut. Ein bisschen irritierend. Ist halt, dann ist es halt durchgehend in Softporno, gell? Also wenn er auch nicht immer Sex zeigt, aber irgendwie ist es dann eben, es soll halt das Auge beglücken in irgendwelcher Form.
Mhm.
Ja, obwohl das Auge durchaus zum Teil auch nicht beglückt wird. Also was ich ja schon gesagt habe, also der Schmerz wird schon, also sowohl diese Gladiatorenausbildung, also da ist, was ja dieser Film überhaupt nicht bringt, dieses, wie scheiße das ist, da eingesperrt zu sein und da verkauft zu sein und der Spartacus muss zum Beispiel einen seiner Freunde töten bei so einem Schaukampf, was ganz schrecklich ist und was auch fürchterlich bewegend ist und was einen auch mitnimmt. Oder dann auch Kreuzigungen, ja, also ich muss sagen, die Kreuzigungen, die da dargestellt werden, und das ist sicher nicht übertrieben dargestellt, also da bin ich sicher, dass das nicht übertrieben ist, da wird einem, oder wurde mir klar, wie seltsam das ist, dass das Christentum das so geschafft hat, das so abzuspalten. Das, also wir waren ja gerade in, ich glaube, das habe ich letztes Mal schon erzählt, ne, in Südtirol, wo eben überall so martialische Kreuzigungsszenen überall hängen an den Wegen. Und man spaltet das total ab. Und in dieser Serie habe ich erst gemerkt wieder, oder wurde mir wieder klar, so, dass es einfach eine ganz fiese Todfoltermethode ist, die, also das ist total erstaunlich, dass wir das abstrahieren können. Also es ist unglaublich.
Ja, schon krass.
Ja. Oder dann, ja, dann auch zum Teil ein gewisser, ich will nicht sagen, Lehrauftrag wird erfüllt, das wäre übertrieben. Aber man lernt schon manche Dinge daraus, was man aus dem Film nicht lernt. Also zum Beispiel den Vorgang der Dezimation, das war mir, oder Dezimierung, das war mir nicht bekannt, wo dieses Wort herkommt, ist so eine, oder war so eine römische, also frührömische Disziplinierungsmaßnahme, wenn irgendwelche Einheiten, also Militäreinheiten römische, irgendwie nicht mehr auf Spur waren, also zum Beispiel Feigheit vor dem Feind oder sowas gezeigt hatten, dann wurden die dezimiert. Und das heißt, dass die gelost haben und jedes zehnte Los hat also zum Tod geführt. Und genau, die haben also jeder hat ein Los gezogen und jeder zehnte war eben dann dem Tod geweiht und wurde von den anderen totgeprügelt mit Knüppeln. Das ist derf, oder? Und so wurde halt, genau, so wurde halt die Disziplin wiederhergestellt. Wo ich sagen muss, okay, das war mir nicht so klar. Also, und wenn du das mal gesehen hast, wirklich, dann kriegst du, ja.
Aber was soll das denn?
Kriegst du eine Einstellung dazu.
Aus militärtaktischer Sicht bringen?
Das hat der Crassus auch gesagt an der Stelle. Er erwartet von seinen Soldaten, dass sie vor ihm mehr Angst haben als vor Spartacus. Dass sie eben nicht zurückweichen und nicht flüchten vor Spartacus und vor dem Feind.
Ach so, sie lassen sich, sollen sich lieber von Spartacus abschlachten lassen als von ihren eigenen Jungs.
Genau. Ich meine, so, übrigens, ich habe dann zum Thema Dezimation ein bisschen gelesen. Das gab es auch in neuerer Zeit, also auch in modernen Kriegen wurde es zum Teil angewendet. Also ich glaube unter Stalin zum Beispiel.
Okay.
Und ich glaube auch unter Franco. Also es gibt so ein paar Beispiele, wo es angewendet wurde. Und ich meine, standrechtliches Erschießen wegen Feigheit vor dem Feind ist ja was Ähnliches. Nur mit dem Unterschied, dass da eben tatsächlich derjenige bestraft wird, der weggelaufen ist. Mhm. Und hier werden ja willkürlich Leute bestraft von einer Einheit, die eben komplett irgendwie insgesamt nicht mehr ins Raster gepasst hat. Also schon, hat schon noch eine andere Wirkung. Aber Ja, ziemlich derb.
Das ist schon heftig.
Ja. Und was ich auch noch gelernt habe, waren die Sachen mit den Gladiatorenklassen. Das war mir vorher auch nicht so klar, dass die so stark definiert sind. Also hätte für meinen Geschmack dann auch noch mehr drüber gesprochen werden können oder gezeigt werden können. Mhm. Aber kam für mich schon raus. Also ich habe, dass eben du als Gladiator einer bestimmten Klasse angehörst. Also zum Beispiel eben dieses Draker. Und dann hast du ganz klar definiert, eine definierte Rüstung, definierte Waffen.
Achso, das ist dann irgendwie Dreizack und Netz.
Zum Beispiel,
und,
genau.
Oder Kurzschwert, genau. Oder Schwert und Schild oder weiß ich nicht.
Ja, und und ganz definiert bis dahin, wie das Schild auszusehen hat und ob du eine Armschiene hast und eine Beinschiene oder zwei Beinschienen oder ob du zwei Schwerter hast und sowas. Also ist ganz klar definiert und es kämpfen dann auch bestimmte Klassen immer nur gegeneinander. Also das ist,
ach so.
Damit das eben, damit es ausgewogen bleibt, also damit es im gleichen, also balanciert ist. Ziemlich klug natürlich, gell?
Aber dann kannst du dich doch irgendwann drauf einstellen, oder? Also weiß ich nicht, wenn du immer gegen den mit dem Netz kämpfen musst.
Nee, das ist nicht immer so, aber also es wird dann irgendwie balanciert natürlich. Mhm. Aber also du wirst zum Beispiel in einem Tag-Team wirst du eben nicht, also wenn man Tag-Team sagt, auf heutige Dings, ja, wenn man es mit heutigen Worten sagt, in einem Tag-Team würdest du nicht 5 Tanks reinstellen, die dann alles andere platt machen, ja?
Okay.
Sondern da ist dann eben auch einer mit einer mit so einem Netz und
ja, ein Heiler, was noch, was man so braucht.
Genau, ein Heiler Sniper, und ein Mönch und so.
Archer.
Ah, der Bob ist wieder da. Warst du die ganze Zeit da, oder?
Ich bin die ganze Zeit da, ich lausche euch.
Der trinkt schon.
Nicht gleich.
Nee, okay. Tatsächlich ist die Flasche noch zu.
Ja. Ja, das war so ziemlich das, was ich zu der Serie sagen wollte. Ich bin ein Fan, ich muss es gestehen, ich kann es nicht anders sagen. Es fühlt sich einfach so gut an, es ist so gute Unterhaltung, es sieht so schön aus. Ich vermisse es und ich werde es auch ein drittes Mal schauen.
Hey, warte, du hast die komplette Serie schon zum zweiten Mal durchgeschaut?
Nee, die letzte Staffel habe ich jetzt zum ersten Mal geschaut, aber die anderen drei hatte ich schon mal geschaut, ja.
Okay. Mir ist das zu blutig und brutal. Und irgendwie interessiert mich auch diese Sandalenwelt im Film nicht oder im auf der Mattscheibe nicht so, dass ich das gerne.
Das ist es auch bei mir. Dieses alte römische Dings da, das interessiert mich, wenn Brian und seine Freundin rumlaufen, aber danach.
Das ist noch schlimmer. Das kann ich noch
gut, weniger gucken. Ich habe mal Archäologie studiert, gell?
Ja, gut, das ist ja schon dein Thema.
Mich interessiert es schon, obwohl das natürlich auch ein Grund sein könnte, warum ich es nicht schaue, weil es natürlich nicht akkurat ist, kleine Frage.
Nicht also, ganz akkurat.
Nicht ganz. An manchen Stellen wundert man sich dann, wo man sich denkt so, das sieht doch, also so könnte das tatsächlich ausgesehen haben. Aber an anderen Stellen ist es dann auch wieder so, ich denke, ja klar, hier, das ist eine Wrestling Optik und nichts anderes. Ja, aber egal.
Otternasen, frische Otternasen.
Genau. Oh, und Xena sah so gut aus, auch nackt. Das ist ja war von einigen, also
warum schickst du mir so eine Kampfszene?
Das ist, ja, genau, war von einigen Leuten der Grund, diese Serie anzufangen, die Titten von Xena sehen. Obwohl die da ja schon ziemlich alt ist, also sie ist ja, ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber älter als wir jetzt. Aber sieht wirklich fantastisch aus, muss man sagen.
Wer ist das?
Lucy Lawless, das ist die Frau von Batiatus in der ersten Staffel. Also die Domina. Womit nicht das gemeint ist, was man heute unter Domina versteht, natürlich.
Sieh mal an, die war sogar bei einer Folge Veronica Mars dabei.
Ja, genau. FBI Dings. Ja. Ja. Schön. Also, ich finde das schön. Mir hat das gefallen. Es ist natürlich nichts für jeden. Keine Frage.
Okay. Spartacus. Das eine schauen, das andere nicht. In Kürze, genau. Oder? Richtig ja, zusammengefasst?
Mhm. Ja.
Gut, das führt uns zur nächsten Kategorie.
Ach, endlich.
Ja, man kann diesen Sneakpot eigentlich immer nach gut durchsuchen und immer wenn ich gut sage, kommt meistens eine neue Kategorie, habe ich beim Schneiden jetzt festgestellt.
Ich sag immer so.
So, ja. Wer so sagt, ist auch noch lang nicht fertig. Was trinkt ihr denn? Einer trinkt Bier, oder?
Nee, das war, da habe ich dich nicht irre geleitet. Nee, ich habe eine Tonic-Flasche aufgemacht.
Oh.
Und jetzt habe ich erstmal eine Gin-Flasche aufgemacht, die ich auch neu habe.
Ei.
Ich habe mich leider wieder verleiten lassen. Ich muss mal gucken, ob leider.
Versehentlich mitbestellt.
Nee, das nicht. Ich habe einen Discounter-Gin gekauft mal wieder.
Ah.
War ja Thema die letzten Tage im Forum und da habe ich bei einem, da habe ich jetzt im Discounter wieder gesehen und gesagt, ah, ich kann nicht widerstehen.
Jetzt muss ich gucken, ob der nicht taugt. Sogar den Penny-Gin empfohlen, der eine? Den leckeren Orsons, den wir immer in Wackernau. Da habe ich jetzt neulich das Foto gesehen, wo du auf dem Bett liegst und die Ginflasche in der Hand hast. Beim Schlafen.
Beim Schlafen, genau.
Und das war auch
nur
2003 knapp oder?
10, ja, okay. 15 Jahre her.
Ja.
Wow. Wow. Mhm. Also der hier ist, ich weiß noch nicht.
Was hast du denn gekauft?
Ja. Schwarzwald-Gin Hagebutte.
Oh. Von welchem Discounter?
Darf ich das sagen?
Nein, warum nicht? Das ist unsere Sendung.
Von Lidl. Das ist von Lidl.
Okay.
Lidl hat jetzt eine beeindruckende Gin-Auswahl.
Und den machst du dir jetzt mit dem Tonic, auch von Lidl, oder hast du irgendeins von
Tor? Im Moment trinke ich noch pur. Ja, genau. Ich werde jetzt erstmal pur trinken und dann, genau, habe ich auch einen Tonic, auch von Lidl, was ich auch noch nicht kannte. Ich habe von Lidl hat ja auch eine unfassbare Anzahl von Tonics. Ich weiß nicht, vielleicht 10 oder so. Total absurd. Von denen manche ich echt gut finde und manche echt furchtbar. Das ist eins, was ganz furchtbar aussieht. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Es heißt Coral, also Koralle. Und es hat auch diese Farbe.
Oh. Wäre meine Assoziation Seife.
Ich glaube, es ist furchtbar.
Okay.
Also der
vielleicht nicht gleich einen guten Gin gießen. Ach nee, wenn der auch nichts ist, vielleicht wird's dann das Minus mal Minus macht Plus. Kann ja sein.
Nee, der Hagebutten-Gin ist okay. Der ist nicht super.
Okay.
Aber auch nicht schlecht. Also der ist so, die Hagebutte ist, ja. Ja.
Ja.
Nee, der ist.
Wacholder, hoffentlich.
Ist solid. Ja, Wacholder ist schon auch drin. Das ist schon ein richtiger Gin.
Okay. So. Nicht verkehrt.
Ich gieße Bob, was trinkst du?
Ich trinke jetzt tatsächlich Bier. Und zwar,
jetzt trinkt er kein Bier mehr, weil er das Bier ins Mischpult verschüttet hat.
Oh Gott, ist das.
Wirklich? Oh nein.
Die Hose.
Er ist immer noch hin. Da. Wie
ja,
hin?
Das, naja.
Also für.
Boah, dieses Coral Tonic Water kann nix. Ich bilde mir sogar ein, dass es nach Fisch riecht. Ich hoffe nicht.
Aber auch das wäre ja gar nicht so weit weg. Wenn es Korallen
sind. Nee, nennst. Das wäre überhaupt nicht weit weg.
Ein bisschen salzig, ein bisschen fischig.
Ich kann nicht sagen, aber es riecht irgendwie komisch. Ich
hätte das mit Gin Mare zusammengießen sollen.
Es riecht aber auch nicht nach, was hast du gesagt? Seife? Nee, gar nicht. Das fände ich ja wahrscheinlich gut.
Ja. Das klebt jetzt alles hier und riecht nach Bier.
Schön. Das ist schlimmer.
Also ich habe Schönrama IPA. Ich habe nur leider gerade gesehen, dass die Flasche am 21.06. abgelaufen ist. Was
das
mich ein bisschen
überhaupt nichts. Ach, das ist doch.
Ja,
du hast da immer Angst vor, aber.
Nein, Wahrheit der Punkt ist. Ja, das mag sein, das mag alles stimmen, aber der Punkt ist, ich habe es nach dem 21.06. gekauft. Das ärgert mich, dass mir der Typ, was abgelaufen ist, verkauft hat.
Das geht
was,
nicht.
Was ist denn die Wahrheit, Stefan? Du wolltest gerade sagen, die Wahrheit ist.
Meine persönliche Wahrheit ist, dass solange ich nichts merke, kann ich es auch noch essen.
Ja, aber bei Bier sagt man, dass es dann irgendwann schlecht schmeckt.
Ja, genau, aber dann merke ich es ja.
Ich merke das nicht.
Ja gut, aber wenn du jetzt beurteilen möchtest, ob du dieses Bier toll findest oder nicht und dann schmeckt es dir so geht so, dann weißt du am Ende nicht, ob das jetzt daran lag, dass das drüber war oder ob das generell scheiße ist.
Ja, das stimmt wohl.
Und ich meine, ich habe Schönrama schon mal gehabt, allerdings ist das, das war mit eins der ersten Biere, als ich mich so auf diese Nerdbier-Safari begeben habe. Und habe das aus der damaligen Zeit positiv in Erinnerung. Und jetzt traue ich mich eigentlich fast anhand dieser Flasche nicht zu beurteilen, ob sich mein Geschmack dahingehend auch mittlerweile verändert hat oder nicht. Oder also wenn ich es jetzt gleich toll, ich habe noch nicht getrunken, wenn ich es jetzt gleich toll finde, okay, dann stimmte die Erinnerung von damals.
Oder du musst es halt immer weit über den Erhaltungspunkt aufheben.
Ja, okay, dann ja.
Aber wenn also wenn das nur Bier so überlagert finde, dann ist einfach zu lang, dann ist es toll. Ah ja.
Genau. Also wenn das Bier jedenfalls auf der Hose ist, ist es falsch, so viel kann ich sagen.
Ja, manche Leute schmieren sich das Bier in die Haare zum Haare waschen und so. Geht alles.
In die Haare schmieren.
Ja.
Stimmt, ja. Habe ich auch mal eine kennengelernt.
Geht so.
Vielleicht ist es abgelaufen.
Ja, ist gar nicht so übel eigentlich. Aber ich habe die Nase beeindruckender in Erinnerung.
Ja, also wie gesagt, kann ja sein, dass es abgelaufen ist. Und ja. Bei den meisten Sachen ist es ja wirklich so, wenn es gefährlich wird, dann hat unser Körper ja dann doch gute Organe, die das zügig feststellen. Also bei vielen
Sachen. Aber bei 7,8% Alkoholgehalt werden jetzt nicht die lustigen Mikroorganismen da in der Gegend rumtanzen in der Geschwindigkeit.
Keine Ahnung.
Davor habe ich jetzt auch mal keine Bedenken bei 2 Monaten drüber.
Ja, übrigens zu dem Thema, wann etwas Gefährliches zu essen, hatte einer meiner Dozenten eine lustige Theorie. Und zwar hat er gemeint, also wenn er in der Wildnis ist und was zu essen braucht, dann würde er sich orientieren daran, wie viele Früchte eine Pflanze hat. Denn eine Pflanze, die sehr viele Früchte hat, die kann ja nicht giftig sein, weil dann wäre das ja Quatsch, diese Früchte auszubilden.
What?
Ja, genau. Könnte ja sein, dass das für Vögel nicht giftig ist, aber für Menschen schon.
Ja.
Ich finde, die Theorie hinkt ein bisschen.
Ja.
Ja, tut sie.
Ja, also bei Sachen in der Natur ist ja wirklich, also da muss man sich halt eben auf Bitter und so verlassen, dass man das lieber nicht isst. Und ja, bei allen Sachen, die im Kühlschrank stehen, finde ich irgendwie ein Joghurt
oder so. Da halte ich es mit Dilbert. Also wenn
merkst halt schon.
Dilbert hat damals irgendwann mal geschrieben, in dem Dilbert-Comic hieß es, wenn es aus dem Kühlschrank dir entgegengelaufen kommt, dann lass es in Ruhe.
Genau. Oder wenn es ein Fell hat.
Ja, genau. Oder wenn es Französisch redet oder so. Alles, was irgendwie von selbst anfängt zu laufen oder zu reden.
Ja, genau.
Einfach aus dem Weg gehen, zugucken, wie es geht, Tür zumachen dahinter.
Genau.
In Ruhe lassen.
Genau.
Zombie-Apokalypse abfahren.
Ja. Ich habe irgendwie neulich aus dem Keller nicht versehentlich, eine Flasche Cola geholt, die wir für, ich weiß gar nicht mehr, welche Party man gekauft haben. Und die ist, glaube ich, seit 3 Jahren abgelaufen.
Und hast getrunken?
Ja, klar. Keine Veränderung. Nix. Also.
Das ist ein zuverlässiges Industrieprodukt.
Ja, was soll denn da passieren? Das waren diese kleinen Glasflaschen, also die 0,2er Glasflaschen. Da ist halt nicht viel drin.
Ich hatte mal irgendeinen Softdrink. Ich glaube, es war dieser rosafarbene von Schweppes. Und das hatte ich.
Berries oder so, wie heißt der, gell?
Irgendwas mit Wildberries, ja.
Ja, genau. Und das hatte ich irgendwie im Winter draußen auf dem Balkon stehen oder ich war da noch in der pinken Bar, auf dem Fensterbrett oder so. Und da schien die Sonne drauf. Und das habe ich auch irgendwie vergessen, ein halbes Jahr. Und durch die UV-Strahlung hat sich die Farbe komplett zersetzt. Es war komplett klar nach einem halben Jahr.
Krass.
Das könnte man irgendwie cool einsetzen, oder? Weil ich meine, so klare Flüssigkeiten, die dann einen total unerwarteten Geschmack haben. Also
es schmeckt
so,
aber auch nicht mehr richtig gut.
Weißer Rum. Ja, was?
Ja, nein, zum Beispiel denk mal an Mozart.
Der ist geil.
Brand, ja, Mozart? Das ist auch so, sieht halt aus wie Wasser
Mozart
und
Dry.
Schmeckt
ach so, auch Mozart Dry.
Nach Schokolade.
Ich dachte schon, Mozart finde ich nämlich ziemlich überbewertet, aber Mozart Dry ist gut, ja.
Bedummt.
Schon wieder ein Musikpodcast.
Ach ja.
Das ist auch herrlich, gell? So eine Aussage, da kann man sich nur Freunde machen. Mozart finde ich überbewertet.
Ja.
Was soll ich denn dazu
sagen? Kugeln vielleicht.
Ja, nee, die finde ich gut.
Ah, da kommt
ja.
Scheiße, jetzt habe ich was vergessen. Jetzt wollte ich irgendwas dazu sagen, aber dieser Gin scheint unglaublich reinzuhauen.
So schnell geht das nicht.
Und ich bin einfach senil.
Sehr, sehr angenehm. Ich trinke übrigens alkoholfreies Weizen. Ich habe gestern getrunken und bin noch etwas angeschlagen.
Ach.
Das bringt uns direkt zur nächsten Kapitelmarke.
Ich muss gerade ein bisschen lachen. Ihr habt 2,5 Cocktails getrunken, jeder. Das kann
ja
nicht sein.
Aber trotzdem. Ich würde ja behaupten, einer hat 3, einer hat 2,1 getrunken. Aber egal.
Da waren auch noch Shots und das Ganze im hektisch gestürzt, möchte ich sagen.
Ist aber nichts gestürzt. Wir haben so gechillt getrunken. Jedenfalls waren wir gestern seit gefühlt lange Zeit. Und
wir haben durcheinander getrunken. Das ist auch mal das Standard.
Ich habe durcheinander getrunken. Und also, wenn ich nur Wodka trinke, dann macht mir das nichts aus.
Ja, genau.
Nein.
Ja, wo waren wir gestern?
Wollen wir erzählen, wie der Abend angefangen ist? Es hat ja eigentlich ganz lustig angefangen, außer für dich, Christoph.
Was? Warum für mich?
Du warst ein Rumpelstilzchen, als du ankamst.
Oh, ja, die ganze Woche war furchtbar für mich. Und dann habe ich im Stau gestanden wie verrückt und ach, es war ein Horror. Aber dann war es sehr schön.
Ja.
Wir waren nämlich im Escape Room.
Genau.
Wir haben uns einsperren lassen.
Hattet ihr mir zum Geburtstag geschenkt. Und ja, haben uns einsperren lassen, genau. Und Diamanten gestohlen.
Naja, das waren ja ohnehin böse Diamanten, die mussten wir jemandem wegnehmen. Aber wir dürfen ja den Raum nicht verraten.
Ja, genau, das ist, also, wir können da eigentlich nicht viel zu sagen, auch irgendwie, wie die Rätsel waren und was toll war. Ich glaube, wir sind uns einig, dass es uns allen richtig gut gefallen hat.
Wir standen zum Teil so drin und haben, also schon nach 5 Minuten oder so, gesagt, boah, das ist ja geil. Ist das cool?
Ja.
So haben wir so wow.
Ein paar Rätsel drin, die ganz überraschend waren und so.
Es war so gut.
Ja.
Es war so gut. Wir haben uns so gefreut, wie kleine Kinder.
Das Einzige, was ich finde, ist, dass man so ein bisschen, also dieser Zeitdruck, ich finde den so ein bisschen, ja, auf der einen Seite ist das irgendwie eine Zielvorgabe, okay, du musst da in einer Stunde wieder raus sein und du willst in einer Stunde all diese Rätsel schaffen.
Der Druck soll ja ein bisschen da sein, ne?
Ja, klar, ja. Aber auf der anderen Seite hat es so einen Effekt, dass zumindest mir ging es so, dass man sich nicht so richtig auf diese Geschichte einlässt und
das stimmt, ja.
Und nicht jedes Dokument, was man da jetzt zum Beispiel findet, sehr aufmerksam liest, sondern nur so, man scannt das so ab.
Wo könnte man Punkte finden?
Ja, finde ich da irgendwie meinetwegen, was ich gerade suche, irgendeine Information, einen Code, irgendeinen Namen oder was auch immer. Und dann scanne ich dieses Dokument nur so quer und eigentlich würde ich vielleicht gerne.
Ich muss mal ganz kurz hier aus der Leitung raus, aber macht einfach weiter.
Okay.
Ich muss
mal um Baby kümmern. Ja, mach mal das Baby wieder, klar. Ja, was ich sagen wollte, ich würde gern sozusagen geistig so ein bisschen tiefer in die Geschichte eintauchen und mich ein bisschen mehr darauf einlassen. Und jetzt hatten wir da beispielsweise so ein Dokument gefunden, ich will jetzt auch gar nicht auf den Inhalt eingehen, das relativ umfangreich, es war eine DIN A4-Seite, aber da war relativ klein geschriebener Text drauf und es waren so verschiedene Zahlen, ein paar Aufstellungen drauf. Und ging es um einen bestimmten Gegenstand, der möglicherweise auch im Raum war. Und es war wie so ein Factsheet dazu. Und das schafft natürlich Atmosphäre und oder diese Bilder an der Wand mit diesen persönlichen Notizen und Brief oder Postkarten oder so, die einem unter Umständen so Hinweise geben, was ist so los im Leben dieses Typen. Und das fand ich, dass ich da keine Zeit für hatte so richtig. Und dadurch, ja, eben nur so drüber gescannt und dann gesehen, okay, das da könnte der entscheidende Code sein. Und den probieren wir jetzt irgendwo anders aus. Und das funktioniert dann entweder oder war eine Falle oder eine Finte oder wie auch immer. Und da hätte es mir geholfen, wenn der Zeitdruck nicht so krass gewesen wäre.
Diese Visitenkarten hätten mich auch noch mehr interessiert. Ich glaube, wir haben da zusammen reingeschaut, Bob.
Ja.
Und ich habe dann immer gesagt, schneller, mach weiter. Und weil eigentlich war das spannend, das war lustig, das waren so selbstdesignte Visitenkarten mit lustigen Namen und so, waren lauter so kleine Gags drin. Da hätte man noch länger drin lesen können, hätte ich auch gerne gewollt. Aber ich war da auch so in diesem, komm, wir scannen nach irgendwelchen Infos Modus und konnte mich da auch nicht so richtig drauf einlassen. Das war ein bisschen schade, das stimmt.
Ja. Und was ich finde, also nicht, dass der Raum schlecht war, absolut nicht. Die Rätsel waren schon
überhaupt
gut gemacht.
Überhaupt nicht.
Aber ich finde, es basiert doch zu sehr auf Schlüsseln. Schlüssel sind so das Ding schlechthin.
Ja, und Codes, gell? Ja.
Schlüssel und Codes, aber am Ende doch sehr viele Schlüssel. Und ich habe jetzt keinen konkreten Vorschlag, wie man das anders machen kann. Vielleicht sind da andere Sachen ausprobiert worden, haben sich nicht bewährt, da bin ich vollkommen uninformiert, aber ich würde denken, dass man manchmal vielleicht auch irgendwie andere Sachen rauskriegen will oder
Es gab ja so ein paar andere Sachen. So das eine, wo wir ganz, ganz viel Hilfe brauchten. Ja. Das war so toll, dass ich habe ja schon mal einen gemacht, habe ich glaube ich auch hier erzählt. Und da gab es auch so ein ähnliches Rätsel. Und das war einfach so wundervoll. Und dann suchst du aber trotzdem noch 15 Mal Schlüssel hintereinander, wenn hier noch jemand spricht, das ist meine Tochter.
Ja, ja, schon gut.
Das ist irgendwie so ein bisschen schade. Ich hoffe, also wir haben uns ja jetzt vorgenommen, dass wir noch den einen oder anderen Raum hier machen wollen, dass man nochmal auf Räume trifft, wo man eben andere Sachen suchen und erkennen muss.
Ja, ja, so ein bisschen, das mit der bisschen Zeit wie in Monkey Island, gell? So Point and Click halt.
Ja.
Nicht nur Schlüssel, sondern auch irgendwie verwende das mit dem und hier und da und so.
Genau, dass man vielleicht irgendwas zusammenstecken muss oder so, weißt du? So.
Ja, genau.
Ja, wie also ich meine, es gab hat, ein so ein Element, wo man was stecken musste, was du da unten gemacht hast, Christoph. Aber
das stimmt, das war auch gut.
Das sind so die besseren, also das waren die Spaß gemacht haben. Das mit den Schlüsseln und nochmal Schlüssel und nochmal Schlüssel, das fand ich irgendwann ermüdend. Aber okay, war jetzt auch mein erster Escape Room und insofern ist schon ein Konzept, was lustig ist. Vielleicht muss es irgendwo einen geben, wo man 2 Stunden drin ist oder so. Da muss man nochmal sehr viel gründlicher aufs Klo gehen vorher, aber.
Ja, die Zeit verfliegt. Also das ist wirklich echt
krass so. Man rätselt und so, ach ja, jetzt haben wir mal ein bisschen gerätselt. Wie lange haben wir noch? 7 Minuten. Oh Gott, 7 Minuten. Jetzt aber los.
Ja. Nee, ich fand's richtig cool. Mir hat's richtig Spaß gemacht.
Ja. Ja,
ich bin also, wir sind noch richtig mit einem guten Gefühl rausgegangen. Ich bin mit einem richtigen Scheißgefühl rein und mit einem guten Gefühl raus. Und so soll es sein.
Also man war so fast euphorisch, möchte ich sagen.
Ja, und nicht nur fast, wir waren richtig euphorisch.
Ja. Ach so, ja, und was wir vielleicht sagen müssen, wir haben es geschafft, gell? Wir haben wir haben die Diamantke rausgeholt. Das war gut.
Super.
Mit 4 Minuten auf der Uhr.
Bam! Ja, mit 4 Minuten noch auf der Uhr. 4:12, glaube ich.
Ja, da kann man natürlich sagen, toll, dass wir das geschafft haben. Man kann auch sagen, ist einfach gut designed. Also,
ja, und wir hatten genug Hilfe zwischendurch, also.
Genau. So, dezent Hilfe.
In unserer konkreten Situation wäre halt natürlich auch was gewesen, wenn wir mit ihm einen Deal hätten machen können, weil nach uns kam offensichtlich niemand. Jedenfalls war der Raum den Rest vom Tag leer. Anstatt uns irgendwie Tipps zu geben, schenk uns noch eine Viertelstunde hinten drauf.
Allerdings muss ich auch sagen, manche waren auch so Hilfen, also ich habe zum Beispiel bei dem einen, da war ich mir nicht sicher, ob ich es nicht richtig bedienen kann. Ja, also dass uns vielleicht gar nichts mehr fehlt. Und habe ich ja gesagt so, wir müssen ihn fragen, ob ich das richtig bediene.
Ja.
Und ihr so, nee, uns fehlt noch was. Und ich so, es kann sein, dass ich ihr irgendwie einen Knoten in der Hand habe und dass ich es einfach. Und dann haben wir dann gefragt und hat, es kam halt raus, ich habe es falsch bedient. Und hat noch einen kleinen Tipp gegeben, das war halt, aber das hat nicht das Rätsel kaputt gemacht, sondern es war halt einfach, ja, okay, ich habe halt, ja. Da nicht richtig die Hand gedreht.
Ja, Petfinger.
Ja, genau.
Ja, okay, also sowas sehe ich auch nicht in dem Sinne als Tipp an, aber
nee,
ich auch. Lustig sind halt auch so Dinge, die man so findet, zum Beispiel diesen einen Gegenstand, den braun-schwarzen, mit dem wir sehr viel lustige Theorien hatten.
Sehr viel Spaß hatten, ja.
Ja, genau. Den findet man dann der ist eine totale Finte, der wird für nichts benötigt, aber
ja, man ist total gespannt, so, oh, cool, bin ich mal gespannt, für was man den dann braucht.
Genau, was habe ich genau hier ausgedacht?
Ich habe dann irgendwann, als du da unten an diesem Schrank rumgefummelt hast, ganz am Ende, habe ich dieses Ding nochmal irgendwann in die Hand genommen und habe es von allen Seiten betrachtet und habe versucht, es nochmal zu zerlegen, gucken, ob es irgendwo aufgeht, ob ich noch irgendwo was finde oder so. Und habe bestimmt nochmal 5 Minuten, ist übertrieben, wahrscheinlich waren es nur 40 Sekunden, aber es kam mir vor, 5 Minuten damit rumgetan und am Schluss festgestellt, nee, da ist nichts, da kann man nichts mehr, da gibt's nichts mehr und habe es dann irgendwie aufs Fensterbrett gelegt. Aber man denkt die ganze Zeit, irgendwann brauche ich das, irgendwann mache ich irgendwas damit.
Ja.
Und es waren nicht nur Schlüssel, also das will ich jetzt auch so nicht verstanden wissen, gleich das erste mit dem langen Ding, ohne es jetzt zu nennen.
Das war auch toll, das war auch
schön. Das war einfach so, als wir dann rausgekriegt haben, wie das funktioniert und was dann zum Vorschein kam. Große Überraschung, so,
cool.
Wow, cool. Und dann, dahinter gleich das nächste Rätsel. Gleich sobald du das gelöst hast, stehst du wieder vor dem nächsten Problem und denkst dir, oh shit, okay, jetzt müssen wir das suchen. Oder jetzt brauchen wir irgendwas, und wir da weiterkommen. Das war schon schön, ja.
Entschuldigung, das war gerade Benze Schnuller auf Mikrofon.
Hat sie dagegen gerotzt, oder was?
Nee, sie hat den Schnuller in die Hand genommen, weil sie ist ja jetzt groß, sie kann, nimmt den Schlüssel selber in die Hand und hat ihn dann aufs Mikro gehauen.
Ah, sehr gut. Sehr gut. Ja. Tja, meine Tochter erzählt mir jetzt, dass sie ein großes Mädchen ist und dann pinkelt sie auf den Boden.
Meine Tochter sagt mir, du bist jetzt mal ruhig. Zweijährige. Du bist jetzt mal ruhig.
Siehst du?
Genau. Meine trägt halt keine Windel und erklärt, sie ist ein großes Mädchen und dann geht's los.
Ja. Sehr gut.
Läuft.
Ja, eben nicht. Also doch, ja. Und danach. Genau, läuft.
Habe ich das mit dem Brunsen schon erzählt?
Nee.
Ich glaube nicht. Haben wir im Urlaub. Also bei uns ist ja, das Wort Brunsen gibt's ja bei uns in Hessen, gell? Aber es ist schon eher vulgär.
Ja, breitbeinig, und, dicker Strahl, stinkend. So erklärt genau. Das immer.
Ja, richtig. Und
ich lerne hier noch was.
Ja. In Südtirol haben wir auf einem Kinderspielplatz, da waren wir die Einzigen und die anderen, also waren noch eine Mutter mit Tochter war da. Die Tochter war auch so wie die Rosa etwa, also zwei. Und die waren von dort. Und die Zweijährige trippelte irgendwie so rum und da geht die Mutter so hin und sagte, musst du mal brunse? Also mit dem, es war jetzt der falsche Dialekt, aber halt so auf Südtirolerisch, ja, aber musst du mal brunse, hat dieses Brunsen als komplett normales, eher niedliches Wort benutzt. Fanden wir völlig verstörend, wir standen so dabei und konnten es nicht glauben. Ja, andere Sprache halt.
Ja, schön, das gefällt mir. Im Anschluss sind wir noch sehr lecker indisch essen gegangen in der Kaiserstraße. Jetzt, ich weiß schon wieder nicht, wie das Ding hieß.
Itori hieß der Laden. Das ist so moderne Fusion-Indisch-Irgendwas-Küche.
Und es saßen viele Inder um uns rum, was ein gutes Zeichen war, fand ich. Mhm.
Und mitten war auch in der Stadt, gut. Sehr lecker. Sauschnell war das Essen da.
Was eigentlich kein gutes Zeichen ist, aber... Eigentlich nicht. Ich glaube, wenn du Chicken Tikka Masala beim Inder bestellst, das macht der halt irgendwie so 2 Millionen Mal die Stunde.
Ja.
Das ist im Zweifel eh schon, da wird eh immer 10 Portionen auf einmal gemacht.
Ja, und wir haben doch auch sowas, was irgendwie stundenlang gegart wurde. Das brauchst du nicht vorbereiten. Also, das musst du vorbereiten, da brauchst du aber dann nicht mehr einen Koch in der Küche stehen haben, der das jetzt in eine Pfanne wirft, sondern das ist vorbereitet, das ist durchgezogen, das passt. Dann wird die entsprechende Menge auf irgendwie die Salatblätter geworfen und dann auf den Teller und dann raus.
Also, und es war brutal scharf.
Es war gut scharf, ja.
Ich fand's genau richtig. Und die Lassis waren verdammt gut. Sowohl der Mango als auch der Minzlassi.
Ja, Traum. Ja, auch die anderen Getränke, die wir noch hatten. Irgendwelche Limos und so. Also selbstgemachte Limos.
Apropos Limo, also dieses Coral Tonic Water, das kann nix. Okay. Jetzt habe ich...
Schmeckt nach immer noch nach Fisch oder...
Ich kann es nicht sagen. Es schmeckt nach irgendwas komischem, muffigen. Ich kann nicht definieren, was es ist.
Okay.
Jetzt habe ich auch Tonic Water Lidl Pink Grapefruit. Auch eine fiese Farbe.
Tonic Grapefruit.
Okay. Ja, ich rate, es schmeckt jetzt nach Klostein.
Nee, gar nicht. Es schmeckt überhaupt nicht so zitrusmäßig, wie ich es erwartet hätte. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Aber es ist nicht ganz schlecht. Also es ist schon so, der sagen wir, ja, ist interessant. Und es ist so, ich hatte eigentlich erwartet, dass es eine komplette Grapefruit-Limo einfach ist, aber diese Tonic-Sache kommt schon gut durch. Also es ist schon deutlich ein Tonic, aber mit Grapefruit. Also, naja, also richtig gut ist es nicht, aber erstaunlich tonicig. Ich werde jetzt mal Schwarzwald-Hagebutte-Gin rein.
Möchte bitte dieses Adjektiv tonicig festhalten.
Das finde ich gut. Schön, ja. Tonisch heißt das dann vielleicht? Nein.
Nee, tonicig heißt das seit heute. Ja.
Genau, und im Anschluss an den Besuch in diesem Restaurant waren wir dann noch ein Trinken, möchte ich sagen. Und es hat uns in Frankfurt ins Hunky Dory verschlagen, in dem wir alle noch nicht waren. Und dann dachten, Mensch, wir müssen mal wieder eine neue Bar ausprobieren. Wir können nicht immer bei den gleichen abhängen, wenn wir eh schon so selten in der Stadt unterwegs sind. Mhm. Und hatten einen recht vergnüglichen Barabend noch im Tresen sitzend.
Definitiv.
Zwei sehr nette Barmenschen.
Also wir sind jetzt nicht dazu gekommen, so verheiratet oder in Beziehung, wie wir alle sind, irgendwie diese lustigen Telefone auszuprobieren und irgendwie die Blondinen am Nachbartisch anzurufen.
Da waren nur Typen in der Bar.
Da war einfach auch außer uns irgendwie noch ein so ein Typ, ein Stück neben uns und ein so ein anderer Typ an einem anderen Tisch. Aber die saßen noch, glaube ich, alle eh am Tresen. Hier hätte man eh nicht anrufen können. Aber das ist ein lustiges Ding, was man so aus Filmen oder so kennt, gell? So früher von so, ich weiß nicht, irgendwie assoziiere ich die 50er damit, warum auch immer. Und mit diesen Telefonen.
Echt?
Nee, was assoziierst du damit, wenn du sowas?
Diese Telefone oder das so Telefone in so einer Bar sind?
Telefone an Tischen, mit denen sich die Leute gegenseitig anrufen können und dann irgendwie, keine Ahnung.
Ja, irgendwo, ich kann es nicht sagen, also irgendwoher kenne ich das, aber ich hätte jetzt nicht so einen Finger drauf legen können, dass ich es mit irgendeinem Jahrzehnt oder mit irgendeinem bestimmten Film oder irgendwas, also aber irgendwie kommt mir das bekannt vor, ich weiß nicht woher.
Ja, bei mir ist auch ein bisschen diffus, aber aus irgendeinem Grund bin ich dann ja. So in 50er, 60er so ein bisschen Richtung so eine vielleicht so dieses Diner in das sie bei Pulp Fiction ausgehen, aber so aus die Zeit, die das simulieren möchte, obwohl Pulp Fiction ja auch später spielt, aber dieses Diner, wo Travolta mit ihr tanzen geht. Genau. So in so eine Art von Laden. So gehört das irgendwie für mich hin, aber ich bin auch nicht sicher, warum ich das so denke. Jedenfalls hätte ich es lustig gefunden, wenn es irgendwie zum Einsatz gekommen wäre, aber
Weil wir waren
jetzt einfach zu leer. Ja, ja, aber wir hätten ja auch niemanden anrufen können.
Wir hätten uns gegenseitig anrufen können.
Ja, gut, das wäre aber nur Quatsch gewesen. Lustiger ist das ja.
Wir haben noch nie Quatsch gemacht, wenn wir
betrunken
sind. Nie.
Ja, aber wenn der Laden jetzt bumsvoll gewesen wäre, dann hätte man ja vielleicht wirklich irgendwas damit tun können. Aber ja. Was auch immer das dann gewesen wäre. Aber
also nicht mal, wenn wir da sind, rufen wir da irgendjemanden an.
Ja.
Und wenn wir uns gegenseitig anrufen.
Dann warten wir einfach, bis unsere Cocktailfreunde kommen, weil die sind nämlich 20 Minuten nach uns in dem Laden gewesen, was echt so lustig ist. Ja. Nee, aber Hunky Dory, schöne, spannende Karte. Was mich halt so ein bisschen bei diesen jetzt allen modernen Bars, das habe ich, glaube ich, neulich auch schon mal erzählt, nervt, ist, dass man nicht so ich hätte gern in Manhattan und da eine schöne Variante drauf. Oder ich hätte gern einen einfachen Whisky Sour und mach mir einen kleinen Twist rein. Sondern das ist dann immer mit Sanddornsaft und unaussprechlichen Wermuts und noch irgendeinem Tee rum und
finde ich gut.
Ja, rotationsverdampftem Superbenzin und solchen Dingen, ja. Das ist
ich persönlich finde es mittlerweile zu anstrengend. Also ich finde das auch schön, dass die das machen. Aber wenn ich da bin, ich war neulich auch mit meinem Cousin unterwegs und dann sind wir am Schluss in der Villa Kennedy gelandet und da stehen halt nur die Klassiker auf der Karte, so ganz langweilig in Anführungsstrichen. In Manhattan steht da, es steht ein Old Fashioned da, es steht ein Sidecar da, es steht ein French 75, so wirklich die gehobenen Standard-Drinks, die es so gibt. Und irgendwie
alles, das was es mindestens seit 50 Jahren gibt.
Ja, oder weiß nicht, so in den letzten 10 Jahren wieder modern geworden ist.
Der Mo ist nicht mehr dort, oder?
Nee.
Schon lange nicht mehr,
meine ich auch. Aber ich glaube, das letzte Mal, als ich da war ja noch da. Also ich war da echt lange nicht mehr.
Ja, wir waren beim letzten Mal da, also mit meinem Cousin und da war eine sehr nette Dame am Tresen, die sich auch sehr freundlich um uns gekümmert hat und hervorragende Drinks gemacht hat, war richtig gut. Also, was sich sehr gefreut hat, dass wir sehr interessiert waren und uns gefreut haben, dass es eben so in Anführungsstrichen normale Drinks gibt. Vielleicht ist das irgendwie auch meine Altmodigkeit, dass ich da irgendwie mit noch einem Aroma hier und noch was da und linksrum. Ach.
Ja, vor allen Dingen, es muss dann halt auch passen, gell? Also, wenn man dann so Drinks kriegt, die irgendwie, was auch immer rotationsverdampft, fusioniert, irgendwas kocht und ausgelaugt wurde. Also das war jetzt da nicht,
gell?
Nee, so, ich will jetzt nicht Disclaimer. Konkret auf sowas, ja, ich will jetzt nicht auf einen konkreten Drink raus oder so, aber und es dann am Ende total abgefahrene Aromen sind, aber es steht da, stehen dann irgendwie so drei Aromen nebeneinander und es ergibt kein Ganzes oder so, habe ich auch schon mal erlebt und dann sitzt du vor dem Drink und denkst dir, aha, ja, habe ich so noch nicht geschmeckt, funktioniert aber leider auch nicht. Und dann bringt es halt auch einen nicht weiter. Wenn es nur darum geht, zu sagen, guck mal, was wir alles können, das ist halt nicht Sinn der Übung.
Nee, also die Drinks waren alle gut. Aber ja, ich hatte schon Schwierigkeiten, mir was auszusuchen, weil ich irgendwie...
Ja, die Auswahl war eigentlich auch zu groß.
Ja.
Ja, und der geilste Drink auf der Karte kostet halt einen Fuffi. Also, ich blätter da so durch und lese mir das durch und denke mir, das ist eigentlich schick.
Das klingt geil.
Mal gucken, was noch kommt. Dann blätter ich so weiter und dann blätter ich wieder zurück und dann bin ich wieder an der Seite hängen geblieben und denke mir, ja, das könnte es werden, das ist nicht übel. Und irgendwann schweifte mein Blick so ein Stückchen weiter runter, was der kostet. Und die anderen alle so 12 Euro, 14 Euro, 15 Euro, 14 Euro, 15 Euro. Und dann schweife ich auf dieser Seite nochmal nach unten, 50 Euro. Und dann denke ich so, oh, okay.
Ja, der heißt nicht umsonst Majestic.
Ja, aber die hießen ja alle irgendwie, wo man dachte, okay, ist halt irgendein Name, den haben sie sich halt aus dem Hintern gezogen.
Ja, lustigerweise sind sie ja selbst mit den Namen durcheinander gekommen. Was ich ja schon fast geahnt hatte, als ich ihn bestellt habe. Ich habe einen alkoholfreien Cocktail bestellt, weil ich nur einen Drink trinken durfte, weil ich Auto fahren musste. Und der hieß High Five Punch.
Ja, der hieß halt so ähnlich wie einer alkoholischer, weil er wahrscheinlich die alkoholfreie Variante dessen ist.
Genau. Richtig, er war auch genau. Und der alkoholische hieß, glaube ich, Take Five.
Take Five, ja.
Und es war ziemlich ähnlich, nur dass halt noch Monkey 47 drin war. Und dann kam mein alkoholfreier Drink, mein scheinbar alkoholfreier. Und ich musste noch nicht mal trinken davon. Ich habe halt sofort gerochen, der riecht halt nach Lavendel. Und da habe ich gedacht, ey, Moment mal, Lavendel stand nicht bei den Zutaten. Die einzige Zutat, die mir damit einfällt, ist halt Monkey 47, gell?
Ja, der roch auch total nach Monkey, fand ich.
Ja, total, absolut. Und also man hat es hat nicht gebrannt oder so, man hat nicht geschmeckt, dass Alkohol drin ist, aber man hat halt gerochen, dass Monkey 47 drin ist.
Ja, das war das Gemeine.
Und, stimmt, ja, richtig, für andere wäre es gemein gewesen, ja. Und dann habe ich halt gefragt, so, ist der wirklich alkoholfrei? Also, nee, da ist als Basis Monkey drin. So, ja, stimmt.
Den schmeckt nicht.
Aber ich muss noch Auto fahren. So, oh, tut mir leid. Ja, dann müssen den sich die anderen beiden Jungs teilen. Ja.
Ja. Ja, Stefan hat den gut getrunken und ich habe das Schmelzwasser getrunken, um jetzt auf Stefans Vorwurf gleich direkt einzugehen. Nein, ich habe auch mindestens die Hälfte.
Ja.
Egal. Aber um nochmal auf das einzugehen, was du gesagt hast, Stefan, dass da so viele absurde Dinge sind. Im Endeffekt habe ich ja nach einer Variante von einem Manhattan gefragt und habe auch eine bekommen.
Ja.
Und die war absolut klassisch. Also das war nichts Shishi, fancy, irgendwas.
Ja.
Und war auch ein fantastischer Drink. Also ja, geht schon auch dort.
Können die schon auch.
Ja, klar. Hätte man dann irgendwie von der Karte abbestellen müssen.
Ich meine, die Karte, die passt halt auch irgendwie zum Interieur, weil das ist ja auch so, da steht alles irgendwie drin, ja? So ein wildes Sammelsurium von irgendwelchen Erinnerungen an eine vergangene Zeit. Und dann finde ich, passt auch die Karte da
drin an der einen Ecke.
Ist total seltsam, das Zeug, was da stand.
Ein Destillierapparat, ein Holzelefant, da war so ziemlich alles drin. Tennisschläger, also
ein Holzelefant haben wir doch auch
im
Escape Room gehabt.
Zwei sogar.
Ja. Vielleicht habe ich das auch gerade ineinander gerührt, aber ich glaube, da war auch ein Holzelefant. Oder ein Pferd auf jeden Fall. Aber bestimmt war da auch irgendwo ein Elefant.
Das Einzige, was ich ein bisschen befremdlich fand, aber das habe ich woanders, das passiert mir in letzter Zeit häufiger, das scheint so ein Ding zu sein unter den Kids, dass die jetzt immer, wenn sie mit einem sprechen, am Ende mein Lieber sagen. Finde ich irgendwie komisch, so eine sprachliche Neuerung. Die gab's früher nicht, oder? Hat man früher mein Lieber gesagt, bei jeder Gelegenheit.
Naja, also, Alter gesagt bei uns.
Also
mein Lieber vielleicht, ja.
Ist bei mir immer nur, wenn du Thomas Gottschalk parodieren willst, dann musst du immer mein Lieber sagen. Das ist, wenn du das in der entsprechenden Betonung und mit so ein bisschen Gestik vorträgst, hast du automatisch schon fast eine
komplette Thomas Gottschalk. Du meinst, die zitieren alle Thomas Gottschalk?
Nee, aber das, so ist es in meinem Kopf verdrahtet, wenn ich mein Lieber höre.
Ja, aber, nee, ist euch das nicht aufgefallen? Die haben dauernd mein Lieber gesagt.
Naja, das ist halt immer diese typische Art von Szene-Gastronomie, so zu tun, als ob man sich schon 10 Jahre kennt.
Ja, genau. Ja.
Und das geht halt mit sowas Hand in Hand. Stellt natürlich auf eine Art so eine Vertrautheit her, die natürlich aber auf eine andere Art total fake ist.
Ja.
Und
auch offensichtlich fake ist.
Ja, natürlich. Aber es ist halt so ein Gefühl, was du mitkaufst, ne?
Ja.
Ja. So viel dazu.
Sehr schön.
Ja.
Danach sind wir alle zu dritt auf einem E-Roller in ein parkendes Polizeiauto geknallt. Hätten wir vielleicht tun sollen. Wäre lustig geworden, aber haben wir nicht gemacht.
Nee. Aber danach sind wir keine weitere Bar aufsuchen gegangen, sondern...
Nee, wir müssen ja auch alle arbeiten.
Entspannt. Nö.
Ach so, stimmt. Du nicht. Christoph und ich schon.
Ja. Ja, ich musste heute arbeiten, aber morgen habe ich dafür Urlaub.
Oh.
Ich hab Weil mir auch schon klar war, dass der Podcast länger gehen würde als unser Barabend. Obwohl, das stimmt gar nicht. Wir haben jetzt etwa die Zeit, wo ich gestern zu Hause war. Oh.
Aber ich bin viel nüchterner. Mir geht's einfach viel besser.
Ich saß heute in einem Vortrag mit in einer Dialogrunde mit dem zweiten Vorsitzenden des Vorstands unseres Unternehmens. Und dachte mir kurz, wach bleiben.
Nicht auf den Teppich kotzen, nein.
Nein, so schlimm war es nicht. Nein, alles gut. Auch Kopfschmerzen hatte ich keine zum Glück. Insofern alles möglich. Aber man merkt es schon so, man steckt diese Barabende unter der Woche nicht mehr ganz so weg, wie man das früher gemacht hat. Jetzt haben wir es ja nicht übertrieben und insofern war das auch alles in Ordnung. Aber man ist nicht mehr 22.
Ja. Und nicht mehr im Training.
Mi.
Wir müssen es einfach wieder öfter machen, dann brauchen wir auch nicht so zu weinen.
Ja, genau. Dann können wir häufiger weinen.
Ja. Hat jemand von euch noch einen Film gesehen?
Nee, ich hätte nur eine Podcast-Empfehlung noch.
Dann drück mal auf Kapitelmarke.
Du hast die Aufnahme laufen. Du musst drücken.
Ja.
Also geht das mit dem Kind oder schläft das schon wieder?
Ich schaue immer noch.
Halb Achse auf dem Arm.
Ich schaue immer noch The Last Kingdom und es gefällt mir immer noch. Macht Spaß. Macht zunehmend Spaß.
Das hast du letzte Woche, glaube ich, besprochen, oder?
Ja, genau. Ich schaue es immer noch. Ist jetzt auch ein bisschen brutaler geworden, aber nicht genug.
Nicht genug.
So, Podcast-Empfehlung.
Podcast-Empfehlung. Ich möchte den Podcast, die Mondlandung ist ja 50 Jahre alt geworden. Und ist demzufolge ja im Moment in aller Munde und wir fliegen alle medial wieder zum Mond oder sind es jetzt? Ich glaube, am 20. Juli war der Geburtstag der Mondlandung. Bin ich jetzt dazu gekommen, mich damit, zumindest mit diesem Podcast zu befassen. Ich bin auch noch nicht ganz durch. Und zwar von The BBC World Service, was sie nicht müde werden zu betonen, gibt es einen Podcast, der heißt 13 Minutes to the Moon. Und beschäftigt sich mit den letzten 13 Minuten, also mit dem Part, wo sie quasi diesen Lunar Landing Module von dem Teil, der im Mondorbit bleibt, abkoppeln und dann diesen Final Descent anfangen und landen.
Mhm.
Und wie gesagt, das ist von der BBC produziert. Wenn ich was Kritisches dazu sagen müsste, würde ich sagen, es ist hoffnungslos mega zu viel overproduced. Die ersten 4 Minuten jeder Folge kann man komplett wegskippen, weil sie ultra repetitiv einfach immer wieder dieselben Schnipsel aneinander schneiden. Das ist wie so eine Art Trailer für die Folge, die jetzt kommt, und am Schluss ist dann nochmal ein Trailer für die nächste Folge, die kommt. Und der Trailer am Ende ist im Grunde das gleiche wie der Anfang von der nächsten. Also das ist so repetitiv, dass du am Anfang denkst, könnt ihr mal einfach die Schnauze halten und zum Inhalt kommen. Aber wenn man das mal gelernt hat, dann skippt man da so 4,5 Minuten rein, bis die unfassbar bombastische Intro-Musik von Hans Zimmer, den sie dafür gewinnen konnten, kommt.
Gott, das ist ja grässlich. Du machst nicht
Werbung
dafür, das weißt du schon, oder?
Naja, aber dann wird's gut. Und dann sind die einzelnen Folgen, es sind auch insgesamt nur 12 Stück plus so ein paar.
Dann kommt der Abspann und der ist richtig gut.
Nochmal von Hans Zimmer aus Gladiator.
Der ist wieder Hans Zimmer Ultra-Bombast. Und dazwischen, also in der Mitte sozusagen einer jeden Episode, 4 Minuten vom Anfang und 4 Minuten vom Ende weg.
Die 2 Minuten sind toll.
Nee, die gehen so 40 Minuten oder so, die Folgen. Da sind dann wirklich schöne Infos drin und sie befassen sich halt mit diesem, mit diesen letzten 13 Minuten, allerdings dann doch nicht so wirklich. Also es wird dann auch irgendwie eingeordnet, wie das angefangen hat. Dann gibt es eine Episode über den Flight Computer, eine Episode ganz am Anfang darüber, wie Kennedy Anfang der 60er quasi ausgegeben hat, die Losung, we're going to the moon, not because it's easy, but because it's hard. Und dass er das bis zum Ende der Dekade schaffen möchte und damit eben sozusagen für die ganzen NASA-Leute eine Deadline gesetzt hat, die Russen zu überholen, und was das halt, wo der Stand der Technik zu dem Zeitpunkt war und was das für ein absurdes Vorhaben eigentlich gewesen ist. Wenn man sich am Anfang der 60er anguckt, wo die Amis standen, wo die Russen standen und was das bedeutet hat, wenn da einer so ein Ziel ausgibt, dass sie am Anfang nicht mal wussten, wo sie überhaupt anfangen sollen, wie das eigentlich gehen soll. Und dann eben, wie spielt da Werner von Braun rein, und und dann geht das so weiter.
Wie haben sie den dargestellt? Also was haben sie zu dem gesagt?
Ja, ich weiß nicht, ob du jetzt darauf anspielst, dass Christopher Lauer seine Arbeit zu Werner von Braun gespielt hat.
Ich wusste jetzt nicht genau, woher ich die Infos hatte, aber Rezo sagst, genau, Info,
Christopher Lauer. Ja, das hatte ich auch im Hinterkopf, und das kommt da nicht so raus. Also er wird da eher so dargestellt, wie er in der klassischen Geschichtsschreibung dargestellt ist.
Okay.
Darum geht's aber auch im Endeffekt.
Also nicht, dass er ein Hochstapler war.
Er hatte sein ganzes Team mitgenommen, und im Zweifel war er halt nur eine Galionsfigur und ein Sprecher, wenn das stimmt, was Lauer sagt, ist aber auch irrelevant, weil im Endeffekt das Team, was hinter ihm stand, sicherlich schon das geleistet hat, was man ihnen zuschreibt. Inwiefern er da nur der Posterboy war und ein Dummschwätzer oder eben vielleicht doch ein brillanter Wissenschaftler, ist in dem Augenblick auch irgendwie nicht so wichtig. Im Endeffekt hat er und Team dafür gesorgt, dass sie große Raketen hatten am Ende. Ja, wie gesagt, und dann geht es weiter so, natürlich dieser Fehlstart, oder dieses, war ja kein Fehlstart, sondern dieses Tragödie von Apollo 1 ist dann Thema, und der Flight Computer und die Astronauten, die am Ende nur im Orbit geblieben sind, oder dieser eine, Michael Collins, und so weiter. Ich habe das Schluss noch nicht gehört, und das Schöne ist, dass sie diesen Funkverkehr immer wieder einblenden, und ich hatte die Empfehlung, habe ich von Methodisch Inkorrekt übernommen, wo der Nicolas Wörl das empfohlen hat, und der hat sozusagen mir gespoilert, dass die letzte Folge nochmal die kompletten 13 Minuten Funkverkehr ohne Kommentar sind, und dass man, wenn man die, da bin ich noch nicht, aber dass man, wenn man die gesamten Episoden gehört hat und da aufmerksam zugehört hat, dann versteht man halt alles, was da gesprochen wird, weil man zu jedem einzelnen dieser Abschnitte, was die da reden und was sie für Probleme zwischendurch haben, wenn der Computer irgendeinen blöden Fehlercode anzeigt und was Aldrin dann
komplett durchgespoilert ist.
Ja, man ist durchgespoilert, aber gleichzeitig ist man halt auch informiert, weil wenn du das jetzt, wenn ich dir das jetzt einfach vorspiele und Buzz Aldrin sagt hier, wir haben hier ein 1202 und Houston reagiert nicht, und irgendjemand sagt, Buzz Aldrin wird dann fast ein bisschen ungehalten und sagt, wir haben hier immer noch ein 1202 und du weißt halt nicht, was das bedeutet, und du weißt auch nicht, was da im Hintergrund dann abläuft. Das
scheint irgendwie nicht gut zu sein.
Ist auch nicht, also ist im Endeffekt war es nicht so dramatisch, aber es hätte halt bedeuten können, dass man abbricht in dem Augenblick. Mhm. Und er wusste halt nicht, was das für ein Fehlercode ist, und die Leute am Boden wussten es auch nicht. Ich will jetzt auch nicht alles spoilern. Hört's euch an. Aber das Tolle soll sein, und da bin ich jetzt auch noch nicht, aber ich freue mich drauf, am Ende diese letzte Folge, diese 13 Minuten oder vorletzte ist das, glaube ich, zu hören, und eben da wahrscheinlich dann auch, so meinte Nicolas Wörl, sei das interessant, so werde ich das, glaube ich, auch tun, diese Speed-Up-Funktion vom Podcast-Player mal auszumachen und sich das in Realtime anzuhören, damit man auch so die Denkpausen und die Verzögerungen in der Kommunikation und so alle mit live miterlebt. Wie das dann abgelaufen ist, wenn die da runtergeflogen sind. Und Buzz Aldrin auf manuellen Control umschaltet und solche Sachen.
Okay. Reden die auch über dann das Aussteigen oder nur wirklich trennen und landen?
Das kann ich dir nicht sagen, soweit bin ich noch nicht. Aber ich glaube, dass es tatsächlich nur ums Landen geht, bis zu dem berühmten Satz und dem Aussteigen dann. Ja, ich denke, das wird so der Schlusspunkt sein. Aber okay. Da bin ich noch nicht.
Na gut. Sehr schön.
Stefan, eines unserer Raumfahrzeuge ist gestern einer Katastrophe entgangen, hast du mir geschickt.
Ja. Erzähl, eurer Raumfahrzeuge?
Genau, Aeolus.
Aeolus? Vor ziemlich vor genau einem Jahr haben wir den haben wir den gestartet. Also
habt ihr den hochgeschossen?
Ja,
genau. Und seitdem habt ihr ihn sich selbst überlassen. Ihr hättet euch einfach um das Ding kümmern müssen, ihr Banausen.
Nee, ich habe einmal am Tag den Twitter-Account kontrolliert.
Sehr gut. Und wenn ich diese ganzen privaten Stümper da oben rum doktern würden, dann wäre auch alles gut. Nee, er ist mit einem Satelliten von SpaceX ist er fast kollidiert. Und konnte
den Spaceman reingeknallt.
Vielleicht,
Tesla,
ja.
Tesla Roadster. Der ist doch jetzt, der hat doch seine erste Sonnenumrundung abgeschlossen.
Erster Autounfall im
All. Im Weltall. Nee, aber hast du von Aeolus mal die ersten Bilder oder Berechnungen gesehen, was sie an Daten zurückschicken?
Ich muss gestehen, habe ich nicht, nee.
Das ist warum? Echt beeindruckend, mit welcher Genauigkeit die da über Wind sprechen können, in unterschiedlichen Höhen, in entsprechenden Breiten- und Längengraden. Total faszinierend.
Geil, muss ich mir mal anschauen. Ich muss gestehen, Aeolus fand ich von dem, was an Output rauskommt, eigentlich am spannendsten.
Ja.
Den, die wir gestartet haben.
Ja, wobei, also die Sentinel-Programme, die...
Ja, die sind auch super.
Auf hier mit Amazonas-Brände oder Hurricane, wie heißt der? Dorian? Nee.
Doch.
Ja, Dorian.
Ja, keine Frage. Dafür sind die natürlich gemacht und dafür sind die auch super. Aber ich finde bei den Sentinels, da ist halt das Anwendungsgebiet, ist halt, oder die Anwendungsfähigkeit ist so breit, was ja auch das Gute ist, dass ich es nicht so richtig packen kann. Und bei Aeolus ist es halt so, diese T-Shirts, ja, die wir, ich weiß nicht, ob sie grünen oder die weißen T-Shirts, auf einem von beiden, finde ich das, beide eigentlich, sind so gut dargestellt. Ja. Da sieht man halt so, um was es da geht, dass du eben im Endeffekt Vektoren für den Wind an jeder Stelle kriegst, gell? Du kriegst eine Gesamtdarstellung der Atmosphärenbewegung. Und das ist halt so, das ist so greifbar, ja. Das kann man so gut verstehen und also, und es ist so spannend, genau. Deswegen muss ich sagen, so, das ist natürlich emotional. Habe ich irgendwie den besten Zugang zu Aeolus bekommen.
Von dem, und am Ende ist hier doch wieder nur Ostwind und dann fliegen die Flugzeuge über mein Haus.
Der Wind, also Aeolus ändert den Wind nicht. Das misst
ja, man. Es könnte mir wenigstens sagen, wann das wieder aufhört. Das wäre manchmal schon sehr viel wert. Ja. Wann es wieder Westwind gibt.
Ich kann euch nur sagen, wann die ISS wieder über uns drüber fliegt. Und zwar heute Nacht um 5:30 Uhr morgens. 5:33 Uhr. Und zwar sehr steil. Kann man toll sehen, aber ich werde nicht aufstehen. Dafür fliegt es einfach zu häufig drüber.
Was? Wovon redest du jetzt?
Von der ISS.
Ach so. Ja, aber es ist auch so schlechtes Wetter. Es regnet gerade.
Echt? Bei uns ja. Nicht.
Echt?
Ich habe vorhin, als ich aufgebaut habe, da war hier noch die Jalousie unten und da hat es plötzlich so ein Geräusch gemacht, dass ich dachte, es würde gegens Fenster regnen. Da habe ich gedacht, ich sitze hier halt nach Osten, gell? Da habe ich gedacht, oh Gott, haben wir Ostwind? Was ist denn hier los? Muss ich gucken, ob oben das Schlafzimmerfenster zu ist und so. Mhm. Und dann habe ich die Jalousie hochgemacht und habe gesagt, es ist total trocken draußen, was ist denn hier los? Und dann habe ich gehört, dann habe ich es halt wieder so gehört, so wie so ein Tropfen. Und es sind wahrscheinlich Mäuse, die hier in der Wand rumlaufen. Ich bin nochmal zu Theresa gegangen und gesagt, Theresa, kann es sein, dass ich Mäuse höre? Und dann war so, ja, die höre ich im Arbeitszimmer auch immer.
Oh ja, okay.
Ja, solange sie in der Wand sind, ist okay.
Ja.
Ja, ist die Frage, wie viele Ausgänge es aus dieser Wand gibt und
das ist ja egal.
War ja eine der Hauptunternehmen, die wir gemacht haben, als wir eingezogen sind, dass wir erstmal nach innen versucht haben, alle Löcher dicht zu machen. Es gibt im Hauswirtschaftsraum gibt es, glaube ich, noch eine Stelle, wo ich nicht ganz sicher bin, ob es wirklich dicht ist. Da muss ich nochmal nacharbeiten. Aber sonst, glaube ich, ist nach innen alles dicht.
Als zugeschmiert.
Aber das war ja spannend, als wir die Fenster neu gemacht haben. Und da konnte man ja dann zwischen die Wand schauen. Wir haben ja so zwei Wände, so eine Außenwand und eine Innenwand. Und da konnte man dann so reinschauen in die Wand. Und da war lustig was los. Also irgendwelche Nester von irgendwelchen größeren Säugetieren und ja, Mäuse, Ratten, Fledermäuse, Hornissen, Spinnen in jeder Größe. Also wirklich, ist schon abenteuerlich. Ich bin froh, dass es jetzt wieder zu ist.
Ja, muss nicht, gell?
Ja, muss nicht sein.
Ja, sehr schön.
Ja, das ist halt, das Problem ist, dass dieser Hohlraum, der ist nach außen offen, damit er belüftet ist, damit es nicht schimmelt da drin.
Hm.
Und da können halt Tiere rein, ne?
Ja, klar.
Ja. Ja, mir war zwar nicht klar, wie große Tiere, aber irgendwo sind halt dann doch irgendwo Lücken, die relativ groß sind, warum auch immer.
Ja. Elefanten.
Genau.
Genau. Ja. Gut, aber ISS angucken ist auch immer beeindruckend. Das ist
ja, ist immer super. Echt, bei euch regnet's, ihr Glückspilze.
Ja.
Mir ist jetzt meine Cherrykose vielleicht vertrocknet, vielleicht auch Engerlingbefall, aber die Blätter sind alle ziemlich braun. Bin mal gespannt, ob es es schafft. Mal gucken.
Ja. Vielleicht hat es auch schon wieder aufgehört zu regnen, aber eben sah es echt kurzzeitig auch so aus, dass ich dachte, ich gehe mal in den Keller und drehe mal alles zu, damit hier nicht wieder Wasser reinkommt.
Aber nee, bei uns ist noch nichts.
Also hier ist, glaube ich, auch nichts, aber ich schaue auch nicht so wirklich direkt aus dem Fenster gerade. Aber ich höre auch nichts. Aber uns sind auch die Zwetschgen alle ziemlich vertrocknet. Also die letzten paar heißen Tage, die es nochmal gab, haben die Zwetschgen ganz so kurz bevor wir sie abernten wollten, wo wir dachten, okay, machen wir jetzt am Wochenende. Und dann kamen nochmal so zwei hart heiße Tage vor dem Wochenende. Und als wir sie dann geerntet haben, war die meisten schon drüber. Es war echt so ein bisschen schade.
Ist gleich Trockenpflaumen geerntet.
Nee, eher Schimmelpflaumen, dann Matschpflaumen, Wurmpflaumen. Aber es ist genug übrig geblieben, was jetzt im Frost da ist und teilweise auch schon in einen Kuchen gewandert ist. Und heute haben wir Apfelmus gemacht. Also
aus Pflaumen?
Unsere Feigen sind ja ziemlich gut, genau, dieses
nein.
Jahr.
Die Feigen sind ja schon lang durch bei uns.
Nee, sind bei uns, also die sind so ganz sukzessive, ist echt gut. Kann man jeden Tag so.
Zweite Ernte müsste jetzt kommen, ja.
Jeden Tag so 4, 5 abmachen. Oder auch ein paar mehr. Aber jetzt habe ich natürlich Angst, jetzt wird's kalt. Also es hängt echt noch viel dran. Ist die Frage, ob das noch wird. Mal gucken.
Flammkuchen machen mit Feigen und Ziegenkäse. Total.
Also geil. Flammkuchen ist eine der Sachen, die gar nicht gehen bei mir.
Das ist mal Pizza. Das haben wir doch auch schon mal geklärt.
Dann nenn es einfach Pizza und mach Ziegenkäse und Flammkuchen drauf.
Aber Flammkuchen und ist ja mit Zwiebeln und mit diesem Sauerrahm.
Das schmeckt ja, die Zwiebeln lässt du weg. Die Zwiebeln lässt du weg in dem Fall. Du machst den Sauerrahm oder halt irgendeine komische Schmand-irgendwas-Geschichte. Mhm. Und dann halt Ziegenkäse und Feigen. Das ist eine geile Kombination.
Ja, gut, Ziegenkäse und Feigen ist ja so mit Honig, dann ist ja so eine klassische Sache. Nee, also ich, für mich sind einfach dieses Pizzakonzept, das geht für mich irgendwie nicht auf. Ich verstehe das nicht, was das soll. Dass man irgendeinen Kram auf ein Brot schmiert, um es dann nochmal ins Feuer zu legen.
Du legst ja auf Brotteig.
Ja, oder auf Brotteig. Also ist mir, nee, Pizza ist irgendwie nicht meins. Verstehe ich nicht, was das soll.
Ja, verstehen, ich meine, verstehen ist halt einfach, das Konzept ist das gleiche, wie es in jedem Kulturkreis irgendein Resteverbrauchsessen gibt.
Ja, in Italien, mir ist Lapskaus wesentlich lieber. Oder Pierogen.
Ja, Soljanka, irgendwo Polen, Russland, ja, in Deutschland heißt das klassisch Eintopf.
Ja, genau.
Eintopf. Und in, Eintopf.
Ja, Eintopf.
Und ja, du nimmst einen Topf und schmeißt da alle deine Reste rein, deshalb heißt das so. Und
ist Pizza auch so ein Restverwerte-Ding?
Ja, ursprünglich ist es das gewesen.
Teig und du wirfst alles drauf, was du noch hast.
Richtig, ja, stimmt. Genau. Ja. Nee, ist nicht meins.
Ja.
Also so. Da geht's mir wie mit Mozart.
Überbewertet. Komplett.
Dann musst du Pizza dry essen.
Genau.
Badum.
Stimmt gut.
Ich muss jetzt mal langsam das Baby wieder ins Bett bringen.
Okay.
Willst du damit sagen, dass ich abmoderieren soll?
Das wäre Zeit für eine Abmoderation.
Genau, hier ist auch der Vorhang zu und alle Fragen offen und ich glaube, meine Frau muss auch ins Bett gebracht werden.
Kriegst du die auch schon nur mehr her?
Die ist bestimmt auf der Couch eingeschlafen, die muss ich jetzt ins Bett tragen.
Achso. Dann nehmen wir das als Abmoderation. Danke fürs Zuhören und in der nächsten Woche geht's weiter. Tschüss.
Tschüss.